Werbung.
Viele von uns, die sich mit Training und Regeneration beschäftigen, kennen sicher die Black Roll. Nämlich um sich selbst zu massieren oder darauf ein bisschen Gymnastik zu machen, um ein paar Stellen an der Muskulatur zu lockern. Aber Black Roll hat nicht nur die Faszienrolle, sondern die Black Roll hat noch so viel mehr.
Ich bin ja aktuell unterwegs im Trainingslager und wenn man in einem Hotel schläft, mein größtes Problem ist immer, die Polster passen nie. Entweder hat man so einen komplett durchgelegenen Polster, wo man sich nur 2 mm von der Matratze abhebt, auf dem kann man nicht schlafen, oder man hat einen viel zu hohen Polster, wo man auch keine gute Schlafposition zusammenbringt. Und deshalb nehme ich den Black Roll Recovery Pillow mit, den kann man super klein zusammenlegen, dank seines Memory Foams behalte aber seine ursprüngliche Position bei. Das heißt, sobald ich den ausrolle im Hotel, schlafe ich wie zu Hause.
Ja, es ist halt einfach so, dass gut schlafen brutal wichtig ist. Nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn man trainiert, weil man erholt sich einfach im Schlaf. Und wenn du gut schlafst, wirst du besser erholt sein, kannst du am nächsten Tag wieder besser trainieren. Und das Coole ist halt an dem Booster, dass erstens die Wirbelsäule unterstützt wird, weil er eben, wie du gesagt hast, durch diesen Schaum die Form behält. Und es ist auch für jede Position geeignet. Also ich bin zum Beispiel Seitenschläfer, es gibt aber Rücken- und Bauchschläfer und in jeder Situation ist quasi der Black Roll Recovery Pillow der richtige.
Genau, und jetzt muss natürlich ein kleiner Diss her von mir. Er ist geeignet für Seitenschläfer mit schmalen Schultern. Das wärst dann du.
Das bin ich, ja. Ich bin nicht so eine Kante wie du.
Aber auch, wenn man einfach umdreht, dann ist er auch geeignet für Seitenschläfer mit breiten Schultern. Ich bin ja ein Rückenschläfer, auch für mich, da hat man dann diese super Nackenstütze. Aber er funktioniert auch für Bauchschläfer.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte und das einfach mal ausprobieren will, es gibt jetzt die Möglichkeit, 90 Nächte, ich würde schon sagen 90 Tage, natürlich 90 Nächte, Probe zu schlafen.
Wenn du den Recovery Pillow oder andere Produkte von Black Roll gerne testen würdest, dann kannst du mit Sitzfleisch 10% Rabatt beim Checkout bekommen.
Genau, die Aktion mit den 10% Rabatt gilt auf alle Produkte, dem nicht sowieso jetzt gerade irgendwie verbilligt sind, und zwar in den Online-Shops für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ihr findet den Link und unseren Code natürlich in den Shownotes und findet alle Infos auf blackroll.com.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast aus dem tiefen Standby-Modus.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Ja, tiefer Standby-Modus. Wir haben vorher gerade gewitzelt. Uns geht's jetzt direkt nach dem Rennen ein bisschen wie Apps auf dem Handy, wenn du gefragt wirst, ob du das ins tiefe Standby versetzen willst.
Weil du das schon so lange nicht mehr benutzt hast. Und das gilt eigentlich für alle mentalen und physischen Funktionen, die über Schlafen und Klogen hinausgehen. Die werden alle nicht benutzt.
Ja, wir sitzen nicht am Strand in Konstanza. Wir wollten eigentlich heute am Strand aufnehmen. Es ist unglaublich schön da, aber heute ein bisschen windig. Und jetzt sitzen wir auf der Terrasse, beziehungsweise da im Innenhof.
In einer Weinlaube, würde ich
sagen. Ja, vorm Apartment vom Martin.
Genau, den meisten von euch jetzt wahrscheinlich vom Dotwatchen bekannt als MM. Also den Dot habt
Martin sich, Moritz.
Den Dot habt sicher beobachtet. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen mit ihm über sein TCR quatschen, über seine Ultra-Karriere ein bisschen. Wir haben ja schon einmal mit ihm gesprochen.
Aber nur ganz kurz vor dem Race Around Austria.
Nur ganz kurz und ja, und dann die nächsten Wochen werden wir ganz ausführlich über unsere beiden Rennen sprechen.
Genau, und wir möchten jetzt erst einmal Danke sagen, dass ihr alle, die uns zuhört, jetzt treu geblieben seid. Jetzt hat es 2 Wochen gegeben mit Re-Uploads von älteren Episoden, die finden wir gut dazu passt haben, und eigentlich hätten wir noch eine Woche Pause uns vorgenommen, aber wir erwachen bereits schon eine Woche früher aus dem tiefen Standby, weil wir uns einfach die Chance nicht entgehen lassen wollen, mit Martin zu plaudern, bevor wir alle wieder nach Hause reisen. Und daher, Martin, Schön, dass du Zeit hast.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und hierher kommt.
Ja, danke, dass du uns da so fein bewirtest.
Bier habt ihr, gell? Ich hab Kaffee.
Ja, alkoholfreies Bier.
Vielleicht soll ich mich nochmal anprosten?
Auf jeden Fall.
Cheers. Cheers. Prost. Hey, darf man sagen, dass das, was du da jetzt die letzten 11 Tage gefahren bist, eine absolute Sensation war? Oder ist das irgendwie insofern nicht ganz gerecht, weil es für dich selber vielleicht gar keine Sensation war und du schon damit irgendwie gerechnet, gehofft, geliebäugelt hast oder dir das als Ziel genommen hast? Weil ich meine, zweiter Platz, es wären auf Ultracycling-Bewerbe keine Wetten ausgeschrieben, aber ich glaube, bei den Buchmachern hätte man gute Quoten gehabt.
Also ich glaube, ich bin nur da, weil ich eigentlich mit der Vienna Crew oder von der Vienna Crew seit Jahren ausgelacht werde, dass ich es immer noch nicht zu euch in den Podcast geschafft habe. Ich versuche seit Jahren die lustigsten Geschichten zu sammeln. Im letzten Rennen wurde ich von der Polizei kontrolliert, mitten in der Nacht, und die haben mich tatsächlich pusten lassen, weil sie mich für einen besoffenen Sandra Ehrlich? Gehalten haben und waren dann ganz verdattert, dass ich 0,0 Promille hatte. Und bin ich durch irgendwelche Wasserfälle gestapft. Da habt ihr schon ausführlich drüber geredet beim anderen Rennen. Aber trotzdem wolltet ihr mich nicht einladen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal ordentlich draufdrücken. Und der zweite Grund ist, wie Robert Müller sagen würde, ihr seid selber schuld. Ich habe so viel von euch gelernt. Und ja. Ehrlich gesagt, nicht nur von euch, sondern während des Rennens, das waren so viele schöne Momente, wo ich einfach immer wieder gemerkt habe, dass so viele Erinnerungen und Erfahrungen hochgekommen sind mit gemeinsamen Freunden, mit Ausfahrten, mit Situationen, die mich dann durch diese Situation getragen haben. Ob es die Gravel-Passagen waren, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du, Straps, oder vielleicht wie ihr beide. Ich bin absoluter Roadie und tue mir auf Gravel echt sehr, sehr schwer. Und wenn ich da über die Gravel-Passagen gefahren bin, habe ich an diverse Ausfahrten mit Freunden gedacht, die mir gezeigt haben, wie man die perfekte Linie findet. Als ich durch die Nacht gefahren bin, habe ich an den Robert gedacht, der mir schon im Vorfeld psychologisch mich fast schon darauf hingetrimmt hat, wie das Morgengrauen ausschauen wird, ab wann die Sonne aufgeht, was eine halbe Stunde vor dem Sonnenaufgang passiert. Und so habe ich wirklich schön viele Freunde mit einbinden können, für mich zumindest im Rennen. Und bin da sehr glücklich drüber, dass ich das im Vorfeld erleben durfte schon.
Ich bin Flo einmal gefragt, ganz ehrlich, was können wir dem Martin zutrauen, gell? Weil ich kenne dich natürlich schon und jetzt, ich weiß einiges von dir, und das, was ich von dir gewusst habe, war, du hast einige absolute Glanzlichter, du hast das aber noch nicht ganz vom Start bis ins Ziel so richtig konstant durchgezogen. Du hast entweder einen wahnsinnig guten Start gehabt, ein wahnsinnig gutes Finish, aber irgendwo waren immer so kleine Phasen drinnen, wo es dann einfach nicht so richtig gut gelaufen ist. Flo, du hast erzählt, ihr wart ja gemeinsam beim Three Peaks.
Genau, und wir waren bis in der fünften Nacht, da haben wir uns, glaube ich, ein Hotelzimmer geteilt, irgendwo in den französischen Bergen.
Na, ich glaube, das hast du falsch in Erinnerung. Wir haben uns in den Schweizer Alpen das letzte Mal gesehen.
Genau.
Ja.
Genau, stimmt. Das Hotelzimmer mit. Und ja, plötzlich bist du dann aber noch auf Platz 3 vorgefahren, glaube ich.
Ja, das war Three Peaks, das war eines der schönsten Rennen, was ich jemals gefahren bin. Ich hatte einen miserablen Start. Also Christoph, was du sagst, trifft absolut zu. Ich hatte bisher, häufig habe ich am Anfang verbockt, habe vor allen Dingen die erste Nacht verbockt. Oder beim Three Peaks letztes Jahr hatte ich ziemliche Magenprobleme am ersten Tag und habe dann hinten raus, das pusht natürlich, wenn man nach und nach Leute einsammelt und wenn man merkt, physisch geht's einem gut und es geht Tag um Tag vielleicht nicht unbedingt besser, aber es geht nicht schlechter. Und so habe ich das natürlich unglaublich genossen. Und auch wenn ich von der Statur definitiv kein Bergfahrer werde, letztes Jahr beim Three Peaks, der Schlussparcours, ich glaube, es waren 10.000 Höhenmeter, wenn ich mich recht erinnere, diese Bergerlebnisse, die Belohnung oben am Gipfel, die Abfahrt, das sind einfach mit die schönsten Erlebnisse. Und da konnte ich dann nochmal ordentlich draufdrücken. Und dann natürlich mit der Karotte vor den Augen, dass dann das Podium noch möglich war, war es hinten raus dann irgendwie auch leichter, sich zu motivieren. Und ja, ich bin vorhin ein bisschen abgeschwiffen. Es stimmt schon, ich glaube, bisher gab es kein längeres Rennen, wo wirklich viel glatt gelaufen ist, wo ich wirklich das abrufen konnte, was ich eigentlich geglaubt habe, dass ich es kann, weil ich immer entweder die erste Nacht verbockt habe oder sonstige Probleme hatte. Und man kann, glaube ich, getrost sagen, dass ich bis Bari völlig über meinen Verhältnissen gefahren bin. Also komplett außerhalb meiner Liga. Aber ich war so driven, würde man im Englischen sagen, so fanatisch, diese Fähre zu packen. Und ich hab mir einen Plan gemacht. Und dieser Plan war, Sonntagabend die Fähre zu machen. Und ich habe keinen Plan B gehabt. Und ich habe die ersten Stints, die ersten Tage liefen besser als erwartet. Und hinten raus bin ich dann schon ein bisschen langsamer geworden. Ihr kennt das. Alle Abläufe in den Pausen, schlafen gehen, wieder aufstehen, morgens die Handgriffe, alles dauert länger, alles kostet ein bisschen mehr Zeit. Aber ich wusste nach der Höhenstraße, jetzt ist die Fähre möglich. Und da gab es nichts anderes mehr in meinem Kopf.
Also du hast von vornherein gesagt, Sonntag 23.59 Uhr oder Mitternacht sozusagen ist dein Plan.
Definitiv. Ich glaube, für mich geht es noch ein bisschen weiter zurück. Ab dem Zeitpunkt, wo die Strecke veröffentlicht wurde und ihr im Podcast gelästert habt, die Scheißfähre. Und ich habe nur gedacht, yes.
Ich stehe dazu.
Die Fähre, ich liebe es. Taktische Elemente in einem Ultrarennen. Ich bin mit vielen Freunden von der Vienna Crew seit 3 Jahren das Gran Guanche gefahren. Ein kürzeres Ultra, ein sogenanntes Audax, wo man auch in der Gruppe fahren darf, aber wo man auf Fährenjagd geht gewissermaßen und wo man fünf
kanarischen Inseln.
Genau, 5 kanarische Inseln. Es gibt es in 3 Versionen. Wir sind bisher nur die Straßenversion gefahren. Eine nach der anderen abklappert und immer zwischendurch die Fähre nimmt. Und da bin ich auch schon mal ziemlich eingefahren und im Fährhafen mit Mario Nestelberger angekommen und vor uns hat die Fähre gerade die Luke zugemacht und ist davon gefahren, obwohl wir pünktlich waren. Also es sah auch schon mal anders aus. Aber dieses Element, finde ich, macht das Ganze nochmal zu einem größeren Erlebnis. Und deswegen war für mich klar, ich werde mich fürs TCA anmelden, insbesondere wegen der Fähre.
Vielleicht nochmal zurück zu den Rennen, die nicht perfekt gelaufen sind. Also es ist natürlich unglaublicher Podium beim Three Peaks. Du hast auch heuer beim Unknown Race am Podium gefinisht mit einem nicht am Finden.
Na, ich habe eine ziemliche Aufholjagd gestartet und ich bin absolut zufrieden mit dem Finish und wie das gelaufen ist und ja, mit den Leuten, die ich dann auch da kennenlernen habe dürfen, aber da hat der Ricardo Kuha noch 4 Minuten vor mir gefinisht. Also ich habe ihn am Schlussberg gejagt ohne Ende. Und das war wunderschön, es war Ostersamstag und alle Radfahrer sind rausgekommen und das Finish war praktisch oben am Berg.
Ja.
Und ich bin unten reingefahren in den Berg und wusste, ich habe 20 Minuten Abstand. Der Berg hatte, ich glaube, 800 Höhenmeter circa und ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich hatte ordentlich Power, ich habe noch ein paar Gels gehabt, die ich mir reingezogen habe und habe reingetreten ohne Ende. Und vor mir war ein Radler nach dem anderen. Und ich habe immer gehofft und immer versucht zu erspähen, ob da der Ricardo ist, ob da irgendwo eine Bikepacking-Tasche am Radl ist. Kurve um Kurve habe ich nach oben geschaut und gesagt, da ist er, den hole ich mir. Ja, war dann doch wieder,
nicht, oder?
War wieder ein Hobbyradler, der irgendwie eine gemütliche Samstagsausfahrt gemacht hat. Und so bin ich von Radler zu Radler gespintet. Und als ich gerade oben ankam, stand er dort, hat sich die Jacke zugeknüpft und bereit gemacht für die Abfahrt. Und ich bin ganz knapp Vierter geworden, aber... Also alles gut.
Die Abfahrt war neutralisiert, gell?
Genau.
Und oben war quasi die Ziellinie aus Sicherheitsgründen, dass man in der Abfahrt nichts mehr riskiert.
Genau, aber dieses Finish ist uns beiden in Erinnerung geblieben. Das war unglaublich stark da am letzten Tag von einem echt harten Unknown Race. Du bist auch davor, also da bist du uns das erste Mal, da haben wir kurz vor dem Start mit dir gesprochen, das Race Around Austria gefahren. Das war damals...
Das übrigens, kurze Grätsche von der Seite, jetzt gerade begonnen hat, gell? Also wer dort watchen, vermisst Race Around Austria.
Läuft gerade, ja.
Unglaublich tolle Veranstaltung.
Das war damals der erste Ultrarennen, oder?
Ja, es war das erste wirklich lange Ultrarennen. Ich bin die Race Around Austria Challenge vorher gefahren und auch mal Kaindorf 24, einmal im Pärchen, also im Duo. Das haben wir auch gewonnen ein Jahr davor und einmal alleine, das war unmittelbar vom Race Around Austria, genau.
Das Race Around Austria, da warst du ja recht ambitioniert, also das...
Und sehr schnell.
Sehr schnell und das hat mich beeindruckt, wir haben uns damals das erste Mal gesehen vor dem Start und du warst sehr selbstbewusst eine Ansage gemacht, aber ist leider nicht ganz aufgegangen, oder?
Ja, beim Race Around Austria muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da habe ich mich zum einen ein bisschen übernommen, bin ein bisschen zu schnell angegangen. Hab bestimmt auch ein bisschen Pech vom Wetter gehabt, aber gut, das gehört einfach zu so einem Rennen dazu. Und ich bin da als Einziger im Startblock mit Philipp Kaider gefahren und das hat mich natürlich schon angespornt und im Vorfeld sind auf einmal die Medien auf mich zugekommen und haben Interviews gewollt. Ich war in Zeitungen und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Es lag eigentlich nur daran, dass ich im gleichen Startblock gestartet bin wie der Philipp Kaider und halt die Ambition hatte, unter so und so viel Stunden zu finishen.
Ich kann mich in erster Linie erinnern, dass du sehr demütig warst und dass du die vor allem so sehr als Teamplayer quasi geoutet hast und gesagt hast, du freist dich unglaublich auf die Erfahrung mit dem gesamten Team und so.
Ah, das ist schön, dass du das so in Erinnerung hast. Na, mein Team hat mir jetzt gerade auch wieder geschrieben und das war auch ein, ich habe ja vorhin erwähnt, dass so viele Erinnerungen hochgekommen sind und das war jetzt auch eine Sache, die mir immer wieder während des TCRs hochgekommen ist, dass ich natürlich irgendwo auch zeigen wollte, dass das damals nicht völlig ungerechtfertigt war und dass das Team damals nicht ungerechtfertigt das Vertrauen in mich gesetzt hat und ich dem Team irgendwie auch was zurückgeben wollte. Und es ist jetzt 2 Jahre her, ich bin damals gescheitert, ich bin krank ausgestiegen, ich bin lag danach ein paar Tage wirklich flach. Aber das war natürlich ein sehr bitteres Erlebnis, da das Ende noch nicht mal mitzuerleben, dass ich da nicht um den Sieg mitfahren konnte, das war mir eigentlich klar, aber dass ich das zumindest finish und in einer Zeit, mit der ich und vor allen Dingen mein Team auch zufrieden ist, das war natürlich schon der Anspruch. Und damals haben wir sogar einige Sponsoren gefunden und gesucht und haben das wirklich groß aufgezogen. Und dann natürlich zu scheitern und sich irgendwo auch verantwortlich dafür zu fühlen. Und ja, das war natürlich, das saß schon, ja, definitiv.
Wie bist du dann zurückgekommen, dass du die wieder motiviert hast?
Ja, ich glaube viel durch Freunde, durch gemeinsame Ausfahrten und durch die Anmeldung zum nächsten Rennen, was dann, glaube ich, wieder das nächste Gran Guanche war im Folgejahr. Genau, also dementsprechend letztes Jahr, 2024. Und da möchte ich Roman Nagela und Tobias Gosch hervorheben. Wir haben im Vorfeld uns gegenseitig immer wieder gepusht, haben uns gezeigt, wie wir trainiert haben, haben natürlich gegenseitig nicht zurückstecken wollen im Winter auf der Rolle oder in Wien kann man ja auch fast das ganze Jahr über durchfahren eigentlich, weil es doch sehr mild ist, haben wir dann wirklich schon im November, Dezember angefangen fleißig zu trainieren und dann sind wir ins Gran Guanche gestartet und da gab es dann mein nächstes DNF, da bin ich sogar krank an den Start gegangen, einen Tag vorher ziemlich krank geworden und wollte es unbedingt wissen, wie ein kleiner, naiver Junge. Und habe dann leider wieder squatchen müssen. Und trotzdem war ich dann irgendwie angemeldet für weitere Rennen, unter anderem den Three Peaks. Und das war dann wirklich eines der größten Highlights bis jetzt.
Ja, aber total, total interessant und faszinierend zu hören, dass doch einige Rückschläge schon da waren. Und das ist nämlich immer die Situation, dass man trotzdem irgendwie das Vertrauen in sich selber nicht verliert und einfach trotzdem weiterhin dran glaubt, es ist möglich. Ich bin nicht zu schwach oder ich bin nicht einfach nicht geeignet dafür, sondern ich glaube weiterhin dran und beim nächsten Mal wird es klappen, weil du hast ja gewusst, dass du schnell sein kannst.
Voll. Und ich habe auch die Lust am Radfahren nicht verloren und ich habe die Lust am Radfahren auch bekommen durch vor allen Dingen soziale Ausfahrten wieder und durch gemeinsame Projekte, durch ein neues Ziel, was man sich steckt. Und da möchte ich euch noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Flo, du hast in Santiago de Compostela, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, kurz vorm Start. Und ich habe mir leider seinen Namen nicht gemerkt, aber das war wirklich ein prägendes, kurzes Erlebnis. Kam ein junger Fahrer zu uns, wir standen dort in der Gruppe und er sagte, hey Flo, ich wollte dir nochmal danken, euch beiden, Christoph, du warst ja gar nicht da, für euren Sitzfleisch-Podcast. Weil genauso wie ich hat er auch schon seit Jahren zugehört und hat gelernt und ihr habt das Ganze einem, bringt einem das einfach näher und nahbarer und holt diese unglaublichen Distanzen und diese unglaublichen Erfahrungen, die vielleicht unvorstellbar sind, wenn man das nur von außen betrachtet oder vielleicht auch nur die Dots sich anschaut, auf eine realistische Ebene runter. Und er hat gesagt, wegen euch bin ich hier und wenn es euch nicht geben würde, würde ich dieses Rennen nicht mitfahren. Und das kann ich zu großen Teilen nur zurückgeben. Also ich habe durch euch viel gelernt, ich habe durch Freunde sehr viel gelernt und dadurch, ihr vermittelt ja nicht nur, wie man es fahren kann, sondern auch die Freude daran. Und ich hoffe, dass ich heute einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
Ja, ich bin ja eher dafür, dass wir unseren Podcast bald einstellen. Weil wenn das jetzt dann so wird, dass unsere Hörer uns abhängen, dann müssen wir das Konzept nochmal überdenken. Na, aber ernsthaft, das ist natürlich für uns immer eine unglaubliche Freude. Und vor allem jetzt da gerade tatsächlich direkt bei so einem Rennen, weil wir möchten uns heute auch bedanken für viele, viele Nachrichten und Zuschriften, wenn wir halt Feedback kriegen, dass jemand zum Radlfahren wieder anfängt oder mit Bikepacking überhaupt anfängt. Aber selbst, dass man dann zu so einem Rennen hinkommt und wir da vielleicht ein bisschen mithelfen haben können, ist schon eine sehr, sehr große Freude. Und ja, für solche Feedbacks und für solche, wie soll ich sagen, für diese Wirkung, erheben wir uns auch gerne aus dem tiefen Standby im sozusagen Urlaub oder direkt in der Müdigkeit nach dem Rennen.
So müde schauen sie gar nicht aus.
War für dich nach dem Three Peaks der nächste logische Schritt des Transconti? War das für dich klar, dass du dich anmelden wirst, oder hast du auf die Strecke gewartet oder auf andere günstige Umstände, oder war das eine spontane Aktion, oder Wie ist es zur Anmeldung gekommen?
Also ich bin aus dem Three Peaks ja auf einem ziemlichen High rausgegangen, weil ich hinten raus nochmal richtig beschleunigen konnte und mir gedacht habe, hey, wenn das Rennen jetzt noch 3 Tage weitergeht, das wäre genau mein Ding gewesen. Und natürlich ist dann habe ich geschaut, was gibt es noch Längeres, was gibt es, wo ich vielleicht noch mehr an meine Grenzen, über meine Grenzen hinausgehen muss, und über die Grenzen bin ich jetzt gegangen, definitiv. Also ja, es war irgendwo der Folgeschritt. Wenn ich gewusst hätte, was das für einen Aufwand mit sich bringt, Streckenplanung, vorher Versicherungen einschicken und so weiter und so fort, dann hätte ich das vielleicht nicht so leichtfertig gesagt, aber ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Ich bin auch umso froher drüber, dass ich den Weg nicht alleine gegangen bin. Manuel Feldbaumer und Christoph Pernsteiner, 2 gute Freunde von mir, sind das Rennen auch mitgefahren. Und das hat natürlich das Ganze wieder irgendwie erleichtert, weil man nicht alleine drin steckt. Ich meine, man kennt mittlerweile 1-2 Fahrer, die da mitfahren. Ich habe jetzt auch euch kennenlernen dürfen im Vorfeld. Aber natürlich, wenn man es mit Freunden, guten Freunden fährt und das weiß, man kann es im Nachhinein die Erfahrung teilen und auch verarbeiten, dann ist dieser Schritt auch deutlich leichter. Und ja, die Fähre kam und das größere Rennen, also es war für mich der folgerichtige Schritt dieses Jahr, Transconti, perfekt.
Ohne diese, müssen wir jetzt rauspiepsen, Fähre, wärst du es aber trotzdem gefahren, oder?
Ja, wahrscheinlich schon, okay. Aber die Fähre hat es definitiv erleichtert, oder ja.
Du hast es erwähnt, also die ganze Anmeldung, die ganze Prozedur und bis man dann tatsächlich seinen fixen Startplatz hat, das ist ein rechter bürokratischer Aufwand, da steckt man schon recht viel rein, ohne überhaupt noch ans Radlfahren gedacht zu haben. Wie bist du dann, und dann geht's richtig ins Eingemachte, die Routenplanung angegangen? Hast du dir was Spezielles überlegt? Hast du einfach Punkt A und Punkt B in Komoot eingeben und gedacht, wird schon werden? Oder hast du mit verschiedenen Tools gearbeitet? Hast du das ganz kleinteilig geplant oder große Etappen?
Also ich war schon ziemlich überfordert, weil es einfach schon eine riesenlange Strecke ist. Und ich wollte schon mit dem Anspruch rangehen, dass ich, ja, ich wollte eine schöne Strecke haben, aber ich wollte schon die zügigste Strecke haben. Ich wollte nichts unnötig verschenken. Ich wollte kein Sightseeing machen, wie mein Vater es mir empfohlen hat. Aber, ich wollte keine extra Kilometer machen oder keine extra Kilometer ohne Höhenmeter zu sparen. Und dann hat man natürlich schon den Anspruch, irgendwie auch die beste Software zu finden. Im Rahmen des Unknown-Rennens habe ich festgestellt, dass Komoot vielleicht nicht immer die beste Wahl ist. Sonst wäre ich vielleicht auch nicht im Wasserfall gelandet. Ich habe verschiedene Softwares benutzt, aber vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch nichts Neues für euch, Bike Router, finde ich, hat eine unglaublich mächtige Engine oder Algorithmus, ich kenne mich da nicht so aus, und Strava Heatmap sind schon die beiden Tools, mit denen ich das meiste geplant habe. Und dann habe ich es einfach unterteilen müssen, zwangsläufig, zwischen den Checkpoints beziehungsweise den Parcours, und habe Step by Step die Dateien geplant und sie dann wiederum ja, dann muss man es ja wieder mit der Band Road, mit der Band Map vergleichen, also mit den Straßen, die vom Veranstalter gesperrt wurden. Hab das Ganze also nochmal in eine andere Software gezogen, beziehungsweise auf Bike Router konnte man ja über eine KML-Datei, glaube ich, die Band Roads von Google importieren. Damit hat man zumindest
so No-Go-Areas einbauen.
Ja, aber die muss man ja manuell definieren. Ja, genau. Ich habe das relativ, war relativ viel Arbeit. Und dann, auch dann wusste man nicht, deswegen hatte ich bis zum Start eigentlich, oder bis im Rennen, eigentlich Sorge, dass meine Route definitiv nicht die beste ist. Im Rennen habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich mir hätte mehr vertrauen können, weil ich bin recht zufrieden mit der Route
letztendlich. Über Bike Router hätte ich gerne mal mehr gesprochen, weil ich finde das auch extrem spannendes, diese Plattform. Hast du da einfach eins der vorhandenen Profile quasi ausgewählt? Was ist so Rennrad, Rennrad schnell, Rennrad wenig Verkehr, Velomobil, Moped oder so? Das kann ich nicht empfehlen. Das war mein Unknown Race Setting, das war nicht gut. Oder hast du da sogar was Individuelles gebaut, weil du kannst ja auch für dich selbst irgendwie einstellen, um welchen Preis möchtest du Höhenmeter vermeiden oder wie viel kosten dir quasi Höhenmeter? Wobei, das ist nicht mehr ganz so selbsterklärend, da muss man ziemlich tief eintauchen.
Genau, also ich habe mich damit auch gespielt. Ich habe die klassischen Sachen Rennrad sehr schnell und sowas kann man ja, glaube ich, in Profilen auswählen. Das ist ja basiert ja, glaube ich, auf der B-Router-Plattform. Aber letztendlich, ja, ich glaube, ich habe sehr viel mit dem Velomobil, ist das richtig? Velomobil geplant. Das ist
sehr flach, ja genau.
Genau, sehr schnell sehr flach. Aber auch da konnte man sich ja Optionen auswerfen lassen, 1, 2, 3 oder 0, 1, 2, 3, glaube ich sogar. Also 4 Optionen oder zusätzlich habe ich bemerkt, dass das sehr abhängt davon, wo man sich bewegt. In Spanien zum Beispiel war Bike Router, glaube ich, sehr solide und hat häufig die schnelle Version genommen und nicht durch irgendwelche kleinen Ortschaften geroutet, wohin Strava Heatmap zum Beispiel gerne auch mal eine kleine Detour durch eine Stadt geplant hat. Was manchmal ja sinnvoll sein kann, wenn man Resupply braucht, aber grundsätzlich will ich die Option halt eigentlich, oder grundsätzlich will ich die schnellste Option haben und ad hoc entscheiden, ob ich in die Stadt reinfahre oder nicht. Also das ad hoc entscheiden während des Rennens. Dann am Balkan habe ich bemerkt, dass der Bike Router zum Beispiel unglaublich falsche Höhenangaben hat. Ich war im Mai mit meiner Freundin beim Giro und da habe ich den Byrrel-Parcours oder die Abkürzung gescoutet. Und
also Albanien.
Genau, in Albanien. Und habe festgestellt, dass die Umfahrung bei Bike Router mit über 2000 Höhenmetern angegeben wurde und die nicht ansatzweise die Hälfte der Höhenmeter hat. Also waren diese Daten einfach nicht valide. Liegt natürlich daran, dass dort wahrscheinlich einfach nicht so viele Daten vorhanden sind. Bei Strava hatte ich das Gefühl, das war ein bisschen genauer, aber da musste man einfach sehr ins Detail gehen und sehr individuell von Stadt zu Stadt schauen. Und da habe ich dann einfach viel nach Gefühl auch machen müssen, ja.
Hast du irgendwas in deiner Route entdeckt oder geplant, wo du dich so richtig drüber gefreut hast und du gedacht hast, ja, das ist so genial, das macht sicher niemand anderes. Oder was?
Im Nachhinein siehst du, dass 80% gleich fahren. So ist es bei mir manchmal, wenn ich mir beim Planen denke, jetzt habe ich da einen genialen Schachzug geplant und jeder macht es.
Also ich war eigentlich verwundert, dass gerade bis Bari relativ wenig Varianz drin war. Ich habe mich sehr gewundert, dass in Spanien sehr wenig Leute dann den direkten Weg durch Pamplona, glaube ich, gefahren sind oder in die Richtung grob. Also den Parcours von der anderen Seite, von Süden angefahren sind.
Du hast es gemacht.
Nee, ich habe es nicht gemacht. Ja. Ich bin auch über die vermeintlich schnelle Route über Frankreich gefahren, also von Norden. Also ich glaube, bis Bari war sehr wenig Unterschied. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber war sehr wenig Unterschied. Immer wenn ich den Tracker angeschaut habe, habe ich gesehen, dass der Nikolai oder das Du und auch der Victor eigentlich mehr oder weniger den gleichen Track. Ich glaube, in Südfrankreich Südostfrankreich haben wir uns ein bisschen unterschieden. Aber ich glaube, da gab es keine großen Unterschiede.
War ziemlich alles gleich, glaube ich.
Ja.
Da rund um den Mont Ventoux, da hat es 3-4 Varianten gegeben. Genau. Ich glaube, das war alles ziemlich gleich schnell.
Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, da gab es keine großen Unterschiede. Wo ich dann sehr gespannt war der Balkan. Und ich bin ja nach der Fähre, ich weiß nicht, ob wir nachher das noch chronologischer durchgehen wollen, bin ich ein bisschen eingegangen und der Victor ist mir unglaublich davon gefahren. Jedenfalls ist er dann aber, wo ich mich sehr gewundert habe, ich dachte, der spielt jetzt mit mir und macht noch ein bisschen Sightseeing in Nordserbien, wo ich dann nachher gesehen habe, dass du, Christoph, und der David auch in die Richtung, also nördlich der Donau gefahren seid. Und ich bin die bisschen bergige Route gefahren und bin in Serbien nach Osten abgebogen und direkt nach Bulgarien rein. habe dann noch vor der Grenze übernachtet, also noch in Serbien, und bin dann in Bulgarien eine Strecke gefahren, die ich beim Scouten, wo ich die Satellitenbilder, die ich mir angeschaut habe, waren einige Gravel-Passagen dabei. Feiner Gravel, aber Gravel. Und das ist natürlich immer, man sieht ja nur punktuell Bilder, und Street View war teilweise auch nicht mehr verfügbar. Und da war ich einfach, ja, da war ich gespannt, ob das wirklich so langsam sein wird. Und da war ich, als ich dort gefahren bin, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist die beste Route ever. Die Anstiege waren relativ knackig, aber gut fahrbar, und die Abfahrten waren richtig geschmeidig, 2-3%, bester Belag, super Wetter, gut, das kann man natürlich weniger beeinflussen, aber die Straßen waren unbefahren, super Belag und sehr lange leicht abschüssig, also man konnte richtig gut draufdrücken, richtig gut Kilometer machen, und ich glaube da, in der Nacht, in der ich aufgewacht bin in Serbien, habe ich gesehen, oh, der Christoph kommt ganz schön nah. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich mit einem Tag Vorsprung mir das noch die Butter noch vom Brot nehmen lasse. Und
es ist immer peinlich, wenn man gegen einen Strasser verliert.
Nein. Und dann habe ich ordentlich draufdrücken müssen, und dann habe ich richtig Glück gehabt, dass meine Route das auch zugelassen hat. Und da, im Nachhinein habe ich gesehen, ganz, ganz viele sind die Route gefahren, aber da zu dem Zeitpunkt, wenn nur Viktor, du, David und ich da in dem Bereich waren, der Manu und der
nördlich der Donau, ja.
Genau, der Manu und der Jocelyn sind dann, glaube ich, auch südlich gefahren. Ich glaube, das war die richtige Routenwahl, ja.
Hast du bei der Route dann irgendwo ein Erlebnis gehabt, was du gedacht hast, oh mein Gott, was habe ich da für einen Blödsinn gemacht?
Ehrlich gesagt, vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten, aber also ich fahre mit dem Wahoo, und manchmal habe ich, wenn ich so Wegpunkte gesetzt habe, also ich glaube, letztendlich habe ich auch alles bei Komoot hochgeladen, und bei Komoot setzt er manchmal ganz eigenartige Wegpunkte, aber man sieht das dann am Navi selber. Also ich verwende auch nicht die Abbiegehinweise, sondern ich schaue eigentlich immer auf die Karte und habe das dann eigentlich ad hoc gut ausbessern können. Also eigentlich hatte ich solche Momente. Ich habe mich bestimmt ein, zwei Mal verfahren, weil ich nicht aufmerksam hingeschaut habe, aber dass ich so richtige Routenbox drin hatte, kann ich mir nicht erinnern.
Das ist der Klassiker. Ich glaube, das kennt jeder irgendwo. Ab irgendeinem Wegpunkt leicht neben der Strecke, dann schickt er die runter von der Straße, dann steht bitte wenden, und dann fährst du auf die gleiche Straße wieder zurück. Und
genau.
Ja. Meistens, ich habe auch immer die Karte offen, sieht man eh, dass der Strich da weitergeht, genau, und dass man da nicht ab muss. Aber wenn man halt mal ein
bisschen... Ja, und diverse Verfahrer passieren ja manchmal, wenn du einfach zu müde bist und unkonzentriert, und eigentlich hast du richtig geplant und das Gerät zeigt dir alles richtig an, und du bist einfach im Kopf gerade abwesend und bist irgendwie so in einer Müdigkeit drinnen oder machst gerade was anderes, suchst gerade was zum Essen oder irgendwas, und plötzlich übersiehst du den Hinweis und bist 3 Kilometer später, kommst drauf, du bist jetzt falsch gefahren. Das wäre dann auch kein Planungsfehler, das ist ein Hopperler unterwegs, das immer wieder mal passiert. Ich bin in Spanien auf einer Autobahn gewesen, und ich bin da wirklich auf einer geraden Bundesstraße gefahren am ersten Tag. Das war noch wahrscheinlich 12 bis 14 Stunden im Rennen, ich muss das einmal genau nachschauen. Ich habe der Rennleitung dann auch sofort ein Foto geschickt und gesagt, Entschuldigung, ich bin auf der Autobahn, weil das soll man also machen, und ich habe sofort halt die Straße verlassen und bin wieder retour. Dann soll es hoffentlich auch kein Penalty geben, wenn es wirklich ein Versehen ist und nur vielleicht ein paar hundert Meter. Aber ich bin da tatsächlich von der geraden Bundesstraße, wo meine Route geplant war, in einem Kreisverkehr rechts abbogen, bin 1 Kilometer bergauf gefahren, die Autobahnauffahrt, und habe erst dann gemerkt, ich bin komplett falsch und ich weiß nicht, wie das passieren kann. Aber solche Dinge, so Blackouts hat man halt hin und wieder.
Und dann, wie bist du wieder runtergekommen?
Ja, zu Fuß und quasi dann auf die andere Straßenseite und dann die Abbiegespur von der Autobahn und wieder langsam runter und dann den Kilometer, also ich habe sicher 1/4 Stunde verloren für nix. Das kann passieren. Soll nicht passieren.
Werbung.
Auch wenn beim TCR der Support nicht erlaubt ist, beim Podcast ist er jedenfalls erlaubt und da freut er uns unglaublich und verstößt auch nicht gegen irgendwelche Regeln. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede einzelne Steady-Supporter, Supporterin und möchten uns nochmal vielmals dafür bedanken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns bei Steady zu unterstützen. Schaut's einfach nach unter
steadyhq.com/sitzfleisch. Und Flo, immer sagen, diese Eloquenz, die du jetzt gerade auf den Tag gelegt hast, die ist genial.
Werbung Ende.
Du hast die Route an den Checkpoint in Albanien gescoutet. Wofür hast du dich entschieden? Für die Gravel-Variante oder für die Umfahrung?
Für die Umfahrung. Ich bin damals mit dem Gravelrad in Albanien gewesen und ich war so fertig nach diesem Gravel-Stück. Außerdem ist mein Radl halb auseinandergeflogen. Also ich bin wirklich schlechter Offroad-Fahrer, muss man dazu sagen. Ich glaube, im Rennen hätte ich mir, weil ich grundsätzlich da eine ganz andere Konzentration hatte, wäre vielleicht nicht ganz so schlecht durchgekommen, aber ich wollte es nicht riskieren. Ich hatte den zweiten Platz zu verlieren und ich bin die Sicherheitsversion gefahren außenrum. Hab dann trotzdem ein paar Platten bekommen, aber
Batschen. Hast du die Fähre auch gescoutet? Also die Lael hat das zum Beispiel gemacht, die ist mit der Fähre von Bari nach Durres gefahren, einfach um die Fähre mal zu sehen.
Ich bin andersrum gefahren, von Durres nach Bari. Wir waren damals beim Giro in Tirana und sind dann weiter zum Giro nach Siena und haben im Zwischenstück die Fähre, aber halt andersrum genommen. Und ich habe eine andere Fähre letztendlich gebucht, als ich jetzt im Rennen gebucht habe, weil im Rennen nur noch auf der, ich weiß nicht mehr, GNV-Fähre eine Kabine frei war. Und ich dann letztendlich halt auf einer anderen Fähre gefahren bin. Aber das, ja, geärgert habe ich mich, als ich in Bari im Hafen zum falschen Hafeneinfahrt gefahren bin. Das hätte ich echt wissen können. Das war.
Ich glaube, das haben wir alle gemacht, oder?
Ich glaube nicht alle, aber.
Aber wir drei definitiv.
Wir drei jedenfalls.
Der Victor, glaube ich, auch, oder?
Ja, der Victor war auch bei der falschen Einfahrt und bei uns beiden hätte es ja, das hätte es ja wirklich kosten können, wenn ich dann jetzt.
Ich habe nämlich, ich meine, das Flo, das werden wir dann in unseren ausführlichen Episoden noch genau besprechen. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass ihr die Fähre nur erwischt, gell? Und ich habe quasi schon einen halben Tag vorher quasi, wie soll ich sagen?
Die Reißleine gezogen.
Ja, die Reißleine gezogen und ich habe einfach, für mich war es in dem Moment nicht mehr realistisch, da war ich schon 2-3 Stunden hinter euch und ich habe gewusst, ihr werdet das probieren, das hat man gesehen und ihr werdet das wahrscheinlich knapp nicht schaffen, war meine Vermutung. Und dann habt ihr es hier am Ende doch geschafft und es war so knapp und dann schaue ich am Tracker und ihr wart im Hafen, seid aber noch irgendwie hin und her von einem Hafen Ende zum anderen Stimmt, Ende ja. Und jetzt braucht er noch ein Ticket, hat er die Passkontrolle, was ist da los, warum ist er noch nicht am Schiff oben und vielleicht geht's ja doch nicht. Und ich hab gewusst, wenn ihr zwar die Fähre erwischt, dann bin ich draußen. Und wenn ihr die Fähre nicht erwischt, dann bin ich noch mit dabei. Ich hoffe, dass es dann natürlich erwischt, aber es war dieser Moment, Sorry. Wo ihr schon im Hafengelände wart, das war extrem spannend. Also das war ein Thriller.
Dem Moment, wo ich im Hafen angekommen bin, ich war fix und foxy. Ich hab zum Veranstalter gesagt, ich weiß nicht, ob ich morgen noch Radfahren kann. Es war ein bisschen ambivalent. Ich bin als Erster in diesen Hafen reingekommen, als Führender vom TCA, müsste eigentlich glücksüberwältigt sein. Und ich habe zum Veranstalter gesagt, I'm not sure if I have to scratch tomorrow.
Hast du Gott sei Dank nicht, aber der Victor hat dieses Rennen zur Fähre besser weggeschickt, hat sie besser erholt, der hat dann richtig aufgedreht auf den letzten 1000 Kilometern, oder? Das
ja, ich habe mich, also für mich war diese Fahrt zur Fähre, dieser Bari-Stint, ich habe in der Nacht in davor, also von Freitag auf Samstag in Pisa übernachtet und habe mich schon zur Unterkunft nach Pisa geschleppt. Habe dann in Pisa, ich glaube, effektiv 2 Stunden geschlafen, wenn es hochkommt, weil ich wusste, ich darf mir jetzt nicht zu viel Zeit lassen. Ursprünglich hatte ich auch geplant, irgendwo vom 4B-Checkpoint zu übernachten. Aber das wusste ich dann schon, das wird sich nicht mehr ausgehen. Der Veranstalter hat mich während des Siena-Parcours, also auf der Strade Bianche sozusagen, hat er mich interviewt, hat gefragt, hey, hast du schon eine Fähre gebucht? Und ich so, nein, es gibt keine Kabinen mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon eine buchen kann. Und danach habe ich angefangen zu denken und habe überlegt, ja, sollte ich vielleicht jetzt wirklich langsam eine Fähre buchen, weil sonst stehe ich nachher am Hafen und habe kein Ticket. Das wäre ja noch der blödere Fall. Und dann bin ich die ganze Nacht durchgefahren, habe mir vorher noch in der Pizzeria mich nochmal ordentlich aufgetankt, Pizza to go, vorher eine Riesenportion Pasta und war gewappnet für die Nacht. Ich war voll da vom Kopf und wie gesagt, ich war vorbereitet psychologisch von Robert Hipser, Wochen vorm Rennen, er hat mir jede Stunde der Nacht praktisch beschrieben. Habe mich von Highlight zu Highlight gehangelt bis zum ersten Kaffee morgens. Bin dann am Checkpoint angekommen und natürlich war ich beflügelt davon, dass ich da in Position 1 bin, dass die Option besteht, dass ich die Fähre erwische, eventuell kein anderer. Ich habe am Tracker gesehen, der Victor hinter mir, der holt zwar unglaublich auf, aber zack, auf einmal war er weg. Hat er sich schlafen gelegt, wie immer. Der Junge fährt
ich bin in der, also nach dem Siena-Parcours wo ich knapp hinterm Victor und knapp hinterm Nikolas, also aber innerhalb von 5 Minuten oder so. Und dann waren die beiden einkaufen in der erstmöglichen Stadt nach Siena, also nach dem Strade Bianche-Parcours.
Habt ihr da den Radladen gefunden mit der Waschstraße?
Keine Ahnung.
Da war ich, genau ich in der Stadt war ich im Radladen und habe mein Radl sogar gewaschen, habe gefragt, ob er eine neue Kette hat. Hat er leider nur eine 11-fach-Kette gehabt, deswegen habe ich die Kette nicht noch wechseln können. Das wäre nochmal Gamechanger gewesen, glaube ich. Aber ich habe ihn dann fast leer gekauft. Ich habe alle Gels und ganz viele Riegel noch eingekauft. Da habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel.
Ja, und ich bin, ich habe gesehen, die beiden sind vor mir offensichtlich über den Tracker geschaut beim Supermarkt oder beim kleinen Geschäft. Logisch, irgendwie einkaufen, ne? Noch ein Parcours, alle waren leer und für die Nacht. Und ich habe eigentlich noch relativ viel gehabt an Verpflegung und habe mir gedacht, jetzt da ist meine Chance, jetzt kann ich die beiden überholen. Habe Garmin eingeblendet gehabt, wo die Wasserquellen sind, bin wirklich gezielt hingefahren, war hinter der Ecke bei einer Kirche, war ein Brunnen, ich habe aufgefüllt mit Wasser und habe mir gedacht, jetzt sowieso 10, 15 Minuten Vorsprung auf die zwei, bis ich dann einen Defekt gehabt habe vorne. Ich habe vorne einen Platten gehabt, habe Schlauch wechseln müssen und bin dann quasi mit dem Victor parallel gefahren, habe kurz mit ihm geplaudert und er hat gesagt, ja, er muss jetzt Vollgas fahren, die Nacht durch, keine Schlafpause, er erwischt die Fähre, er war sich ganz sicher und ich habe gesagt, ja, ich erwische auch die Fähre. Und er ist dann aber so schnell gewesen, wie wir wissen, er hat
der Victor fährt 35 km/h,
wenn er am Radl sitzt.
Ich glaube, der hat einen normalen Schlafrhythmus.
Der schläft 6 Stunden oder so,
ja,
fährt 35 km/h.
Das ist irre.
Und
irre.
Ich habe dann nach einer halben Stunde oder so sein Tempo nicht mehr halten können. Und ich habe dann in der Nacht einfach einen totalen Müdigkeitseinbruch gehabt. Ich habe es nicht durchfahren können. Ich bin dann auch in der Müdigkeit ein bisschen schlecht navigiert, habe einen kleinen Navigationsfehler. Und dann ist mir ein bisschen so die mentale Stärke kurz einmal zerbröselt. Dann habe ich mich hinlegen müssen. Und dann habe ich gewusst, ich bin vom Victor einfach zu weit entfernt und von dir sowieso. Und ich bin aus dem Fairy Game sozusagen draußen. Das war so mein Ding in der
Jagd
zur Fähre.
Die Nacht ging bei mir noch, aber mein Einbruch, der kam auf dem Weg zur Fähre mehrfach noch. Aber der kam dann ein bisschen später. Bis zum Parcours ging es noch ganz gut. Da habe ich mich noch ganz gut hingehangelt. Den habe ich dann im Morgengrauen ist übertrieben. Es war schon 8 Uhr, 9 Uhr, noch halbwegs meistern können. Oben im Parcours wurde mir das erste Mal schlecht. Ich hab grundsätzlich einen ziemlichen Saumagen, aber oben im Parcours habe ich auf einmal ziemliche Magenbeschwerden bekommen. Hab mich dann irgendwie noch über die Kuppe geschleppt. Der Anstieg war ja nicht steil zum Glück.
Also jetzt bei Centro Parcours, genau, 4B.
Genau, der wunderschön. Und dann ging es ja erstmal lange zur Küste runter, wenn man die schnelle Küstenversion gewählt hat. Und auf der Abfahrt ist dann der Einbruch gekommen. Ich meine, das kennt ihr, lange Ebene, gerade Strecken oder lange Abfahrten, wo der Puls abfällt und man übermüdet ist. Die sind fast das Gefährlichste. Und da bin ich so müde, so schlagartig müde geworden. Schlecht war mir auch noch. Ich habe mich irgendwo in so eine kleine Wiese neben die Straße gelegt und habe versucht, irgendwie kurz die Augen zuzumachen, habe an mir schon das ganze Rennen vorbeiziehen sehen, war frustriert über mich selber, habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, du hast jetzt 6, 7 Tage lang geackert ohne Ende, die Fähre die ganze Zeit als verrücktes Ziel vor Augen gehabt und jetzt bist du vom Kopf nicht mehr da, also ich war sauer auf mich selber. Zum Glück waren die Motorradfahrer, die mich sonst tierisch aufregen bei diesen Bergabfahrten, waren so laut, dass ich einfach nicht schlafen konnte. Und so bin ich dann nach 10 Minuten wieder aufgestanden, habe gesagt, ja, hilft alles nichts und bin die Abfahrt runtergefahren. Aber so richtig aufgewacht bin ich erst wieder durch Motorradfahrer. Ich war hinter einem Auto, konnte nicht überholen. Und dann kommen 2 Motorradfahrer, die meinten, sie könnten überholen, waren dann aber auch hinterm Auto, haben sich vor mich gedrängelt. Und dann habe ich mich wieder vor einen von den beiden gedrängelt, weil ich mir gedacht habe, ja, warum? Wieso sollst du jetzt die Pole Position hinterm Auto haben? Bis er dann irgendwann so eine komische Geste gemacht hat und so angedeutet hat, als ob er mich vom Radl treten will und ganz nah an mich rangefahren ist. Und dann war ich kurz ganz, ja, ich war richtig aggressiv und richtig stinkig. Und dann war ich aber da. Dann war ich da. Der Motorradfahrer ist zum Glück davongezogen. Ich dann irgendwann hinterher und dann konnte ich die Abfahrt noch halbwegs meistern. Und dann, finde ich, kam der allerzarste Abschnitt des ganzen Rennens für mich.
Das kann ich aus meiner Sicht 2 Tage später auch bestätigen. Also das Stück, wo man das erste Mal an die Küste kommt, an die Adria-Küste, runter bis Bari, die absolute Katastrophe. Schaut auf der Karte so fein aus, der Küste entlang, kaum Höhenmeter, aber das war das absolut schlimmste Stück im ganzen Rennen.
Absolut. Also die 20 Kilometer zur Küste hin, das war ja schon so eine Schnellstraße, wo man nur rechts auf dem Seitenstreifen hing, der zwar breit war, aber nur ja klein Müll dort lag und kleine Partikel und man natürlich auch Angst hatte, sich dort irgendwas reinzufahren. Neben einem schießen die Autos vorbei. Es war keine Band Road, aber es war kein Radfahren, das war einfach nur noch ja dahinziehen und irgendwie überleben. Und dann habe ich gedacht, jetzt komme ich zur Küstenstraße. Da wird schön, genau wie du sagst. Und dann ist die Küstenstraße genauso zach. Nur geradeaus, die ganze Zeit Wind. Manchmal von vorne, manchmal von der Seite. Und ich wusste, ich weiß nicht, 280 Kilometer, ich habe knapp 9-10 Stunden circa. Ich muss jetzt im Prinzip einen 30er-Schnitt fahren, um circa, ich habe mit 11 Uhr grob gerechnet, um spätestens um 11 Uhr in Bari zu sein. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt mein Leben. Ich muss jetzt einfach nur Kopf runter.
Du musst mir dazu sagen, du wirst nochmal stehen bleiben müssen, mindestens ein, zwei Mal zum Auffüllen und Nachtanken. Und ein 30er-Schnitt ist bei so am Rennen nach einer Woche eigentlich kaum machbar. Weil du musst 35 Schnitt fahren, damit du hier und da 5 Minuten stehen bleiben kannst zum Auffüllen.
Genau. Es war brutal heiß. Ich habe versucht, mich einzucremen, wo es ging, aber meine Haut ist schon aufgeschwollen gefühlt. Ich habe mir einen Energy Drink nach dem anderen reingepfiffen. Also gesund war das auf jeden Fall nicht. Und ich wusste einfach, ich mag nicht mehr. Das sind jetzt 10 Stunden, einfach nur Quälerei. Es ist kein schöner Bergmoment dabei. Es ist einfach nur noch Kopf runter, kurz stehen bleiben zum Auftanken. Und an der Stelle möchte ich mich ganz ehrlich bei meiner Freundin bedanken. Die Sabrina hat nämlich nicht nur die schönen Momente abbekommen, die die meisten per Instagram haben mitbekommen, wo ich meist irgendwie halbwegs gut gelaunt war, sondern die hat dann ein paar wehleidige Momente von Martin mitbekommen. Und dann hat sie eine Sache gesagt, die hat, glaube ich, mein Rennen gerettet. Und dann hat sie gesagt, als ich gesagt, ich will nicht mehr, ich pack das nicht mehr, ich mag einfach nicht mehr fahren. Ich sehe keinen Sinn drin. Der Nikolai, der hat die richtige Route gewählt. Macht überhaupt keinen Sinn, hier Rad zu fahren. Das ist einfach nur eine Quälerei. Und dann hat sie gesagt, Martin, wenn du es nicht für dich machst, dann mach es für all die Menschen, die momentan zu Hause vom Browser hängen und alle 5 Sekunden auf Refresh drücken und so sehr hoffen, dass du diese verdammte Fähre erwischt. Ja, dann hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen und dann musste ich draufdrücken. Danke, Sabrina.
Ja, sehr cool. Hast du die dann, also nach der Fähre, nachdem du gemerkt hast, was der Victor für ein Tempo hinlegt, hast du die dann konzentriert, den zweiten Platz zu verteidigen? Wolltest du dein schnellstmögliches Finish? Hast du nach hinten geschaut, dass von hinten keiner mehr kommt? Oder hast du noch Ambitionen nach vorne auch noch gehabt sogar?
Und eine Zusatzfrage noch, du hast dich dann die Fähre erwischt. Ich glaube, am Schluss habt ihr dann glücklicherweise noch ein bisschen Rückenwind kriegt, oder?
Ah ja, ja genau. Das, also wir hatten
irgendwie so beschrieben, genau. Als it was a gift from the gods.
Das stimmt, da und absolut. Also ich habe jetzt gerade gesagt.
Wir erzählen uns dann, wie du in der Fähre, weil das hast du uns vorher unterm Strand einmal erzählt, wie es dir gegangen ist, als du in der Fähre eingecheckt hast.
Also stimmt, genau. Ich hatte am Anfang gab es ein bisschen Seitenwind und Gegenwind, aber und grundsätzlich bin ich sehr optimistisch und ich denke mir immer, ja, es geht sich schon noch aus. Meine Arbeitskollegen werden ein Lied davon singen können, die verfluchen mich schon, wenn ich immer ein bisschen sehr knapp komme. Aber in dem Fall war das vielleicht nicht die richtige Einstellung und ich hab trotzdem immer irgendwie geglaubt, wenn ich fahre, dann erreiche ich die Fähre. Bis ich dann halt mental gebrochen war und die Sabrina mich hatte aufheitern müssen. Aber genau, es ging halt irgendwie langsam dahin, mit ein bisschen Rückenwind, ein bisschen Gegenwind und dann ab Foggia, glaube ich, so heißt die Stadt, gab es einen kleinen Knick in der Route und man ist den Stiefel praktisch gewissermaßen weiter nach Südosten gefahren, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und zack, auf einmal hatten wir den Rückenwind. Also Wahnsinn, ich habe fast die Füße hochnehmen können und wir sind 40 gefahren. Und dann sind wir dahin und die Straße ging wirklich von Foggia, ich glaube 90 Kilometer schnurstracks geradeaus bis zum Hafen, mehr oder weniger. Und das war wirklich, ja, wie der Victor sagt, ein Geschenk der Götter. Und da sind wir dahin gebraust. Und da habe ich dann richtig Hoffnung natürlich geschöpft, dass wir das locker schaffen werden. Bis dann, weiß ich nicht, 2 Stunden vor Bari auf einmal, es war Sonntagabend, das pure Leben in den Städten, wir eine Stadt nach der anderen durchquert haben und die Städte gingen ja aneinander über und man dann durch den Verkehr sich hangeln musste und natürlich bei jeder roten Ampel stehen geblieben ist.
Hat sogar der Andrew, der Race Director, erwähnt, er hat mir erzählt, er hat euch gesehen. Sie haben ja kein Auto, das gekennzeichnet ist, also das Auto der Rennleitung erkennt man nichts. Und er hat gesagt, er war er war wirklich quasi live dabei, wie er am Schluss durch die Städte gefahren ist, und er hat auch gesagt, sie sind bei den roten Ampeln gestanden.
Ja, ich habe sogar einmal durch irgendeine Vorstadt, habe ich auf einmal, das war ein ganz komischer Moment, ich war gefühlt so auf dieser Aufholjagd oder dieser Jagd der Fähre, wild zieht alles an mir vorbei, ich völlig im Delirium, völlig übernächtigt, jage durch diese Straßen und auf einmal links von mir ist ein Fotograf und schießt ein Foto von mir, wie ich durch diese Straßen fahre. Und ich habe den Fotografen nach dem Rennen gesehen oder gefragt, ob er das war. Und tatsächlich haben die uns da aufgelauert anscheinend und haben uns, er uns fotografiert und die Rennleitung uns zufällig an der Ampel gesehen. Ja, bin ich froh, dass das so gepasst hat. Auf jeden Fall ging es dann weiter durch diese Straßen, pure Leben, Konzerte auf der Straße, durch Fußgängerzonen wurde man geführt und da habe ich die Chancen schon wieder dahin streichen sehen, weil ja, durch so verkehrsreiche Straßen, da verliert man ja gerne mal sehr viel Zeit. Dann ging es weiter nach Bari und die Straßen, bitte fahrt nie mit dem Rad nach Apulien, das ist kein Spaß dort. Also man wird halt von der Straße gedrängt, Speedpumps sind ein Witz dagegen, also der Straßenbelag in dem Zustand, in dem ich dort war, ja, ich habe sehr gelitten. Ich bin an der Fähre angekommen, da hat der Veranstalter mich auch kurz noch interviewt und ich war mir nicht sicher, ob ich weiterfahren kann. Ich habe dem Veranstalter vorgeschlagen, ob er den anderen Teilnehmern nicht eine Zugfahrt, ich weiß nicht, was da in mich geritten ist. Ich habe dem Veranstalter vorgeschlagen, ob er nicht eine Zugfahrt ab Foggia ermöglichen will, weil ich diese Straße so grausam in Erinnerung habe. Habe mir dann noch versucht, irgendwas zu essen zu organisieren, weil die Fähre ja bald fährt. Bin dann auf die Fähre, auf der Fähre gab es zum Glück was zu essen. Ich bin wie ein Zombie durch die Gassen dort gelaufen, habe noch kurz mit meiner Freundin telefoniert und habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt sehen würde, ich würde einfach nur denken, was ist das für ein komischer Kauz, der da völlig zerstört im viel zu knappen Radl-Outfit halb humpelnd auf diese Fähre kommt. Was will der hier? Bin dann in die Kabine, ich habe zum Glück noch eine Kabine buchen können mit Dusche, bin dann in die Dusche rein und hab versucht, mich und meine Sachen zu duschen und bin, die Fähre ist dann schon losgefahren und bin rechts und links von Wand zu Wand in der Dusche geknallt, geknallt ist übertrieben, aber gestoßen, und nur so bin ich überhaupt wieder aufgewacht, sonst hätte ich, glaube ich, die ganze Nacht in der Dusche verbracht. Ich war so hinnig. Und so habe ich es dann irgendwie nach anderthalb Stunden Duschen, glaube ich, geschafft, doch ins Bett zu kommen. Meine Sachen, ja, halbwegs gewaschen. Vorher vielleicht noch, darauf hast du vielleicht angespielt,
gestern einmal so lustig erzählt, du hast alles nochmal verschwommen gesehen, du bist in der Dusche drinnen fast kollabiert und bist du irgendwie so in der Dusche drinnen gehängt, so komplett an der Wand und...
Genau, also in der Dusche schon fast eingeschlafen, völlig neben mir, und vorher, die Fähre war relativ, also er hatte einen Aufzug sogar, und man ist mit dem Aufzug zu seinen Kojen gefahren oder auf die Ebene, wo halt seine Kojen waren, und dort war ein Plakat, links neben dem Aufzug hing ein analoges, ganz normales, altes Plakat mit den Anschriften der Etagen, und ich schaue dieses Plakat an und denke mir, was ist das für eine digitale Anzeige? Rechts und links hat sich alles bewegt. Ich dachte, was ist das für eine fancy, also es ist wie so eine optische Illusion. Und dann schärft man die Vision normalerweise und dann erkennt man das ja und realisiert das. Aber ich habe nicht scharf stellen können. Also mein Fokus hat sich völlig von dem, was ich sehe, gelöst. Und da habe ich gemerkt, okay, Martin, das ist ein Zustand, in dem willst du vielleicht nicht verweilen. Dann habe ich zum Glück ein bisschen schlafen dürfen.
Jetzt hat der Flo gerade gefragt, wie es nach der Fähre weitergegangen ist, ob du noch Platz 2 verwaltet hast oder ob du noch irgendwie gedacht hast, du kannst mit dem Victor mitfahren. Aber mir kommt jetzt gerade vor, und das ist ja das Schöne, weil wir jetzt einfach so spontan reden, also bis zur Fähre das Rennen, wie es bei dir die ersten Tage gelaufen ist, haben wir jetzt irgendwie übersprungen, gell? Oder so in einem Satz kurz erwähnt. Wollen wir das jetzt noch ein bisschen nachholen?
Können wir sehr gern machen, ja. Also,
gerne. Du hast irgendwo mal, ich glaube, das war in einem Transcontinental-Beitrag, oder hast du das bei dir irgendwo auf Social Media erwähnt, aber du hast dir noch gesagt, du hast da einen Marschplan gehabt und du hast 4 Stunden schneller als gedacht, so bei Checkpoint 1 oder
genau,
so.
Genau, beim ersten Checkpoint.
Und wie war das da zu der Zeit? Dann hast du da gedacht, hey, ich soll vielleicht ein bisschen runter vom Gas, vielleicht habe ich mich gerade übernommen und ich fühle mich nur so gut, oder ich bin 4 Stunden vorne und ich bleibe am Gas, weil ich beim Zwischenstand gesehen, es waren auch noch viele andere, die ich nicht so weit vorne erwartet hätte. Und ich habe gesagt, naja, da werden sie wahrscheinlich wieder einige übernehmen. Aber es war bei dir nicht so. Du hast ja eigentlich dein Tempo extrem hoch gehalten.
Ja, ein bisschen bin ich schon eingegangen. Aber Also ich weiß, im Startparcours und wie das bei jedem Rennen ist, im Startparcours, alle ballern sie los und ich habe mir gedacht, ich möchte auch halbwegs zügig da vorne wegkommen und wir sind ja alle gleichzeitig gestartet. 400 circa Starter aus Santiago de Compostela raus. Dann will man natürlich auch nicht irgendwie ganz hinten hängen, damit man nicht zu viel Zeit verliert, einfach durch den Stau. Deswegen bin ich auch halbwegs vorne mit raus. Da haben wir uns auch noch kurz gesehen. Und dann ging es ja relativ bergig los und ich hatte sehr viele Carbs dabei. Ich hatte wirklich, war fully loaded. Und im Startparcours habe ich schon sehr gelitten, obwohl ich eigentlich mittlerweile ein bisschen Erfahrung habe und weiß, dass es unnötig ist, so schnell loszufahren. Habe aber Rückenschmerzen bekommen nach 2-3 Stunden, wie ich sie normal erst nach Tagen bekomme. Und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe so lange darauf hingefiebert und jetzt kriege ich jetzt schon Rückenschmerzen. Habe dann aber ein bisschen rausgenommen, habe dann versucht, meine Stärken auszuspielen. Ich glaube, ich habe ein relativ optimiertes Setup. Vielen Dank da an die Bikeschneiderei und Felix. Wir haben wirklich das Radl sehr, sehr schnell gemacht. Und
ich habe auch gesehen, also wir haben beim Unknown Race über deinen Aufleger gesprochen und ich habe gesehen, den hast du jetzt so nochmal Upgrade mit 3D-Druck, der sehr beeindruckend ausschaut.
Genau, auch vom Robert Hübser, der hat wirklich Stunden da in den Prototyp und dann auch in das spätere Modell gelegt, so dass ich mein Licht dort montieren konnte und auch die Radcomputerhalterung. Und ich habe lange überlegt, ob ich eine Tasche noch unter die Aero-Bar gebe, so wie du das auf jeden Fall hast, Christoph. Bei dir weiß ich gar nicht.
Ich hab's nicht, ne?
Du hast auch nicht. Ich glaube, das sehen wir gleich. Also ich mag da vorne nichts haben. Ich mag meinen Lenker so frei wie möglich haben. Ich fühle mich sicherer, wenn ich so agil wie möglich bin. Und auch wenn es vielleicht aerodynamische Vorteile bringt, war ich froh, dass ich da vorne nicht noch irgendwas hatte, was mich irgendwie beim Lenken potenziell stören kann. Und so habe ich dann im Startparcours halt in den flacheren Passagen oder in diesen Wellen gefühlt.
Es war permanent auf und ab. Spanien war genau. Niemals flach. Es hat
nein, es war bis
7000 Höhenmeter, glaube ich, auf die ersten brutal, 600 ja. Kilometer.
Ja, genau. Bei mir hat er am ersten Tag, da habe ich knapp 700 Kilometer, hat er 10.000 Höhenmeter ausgespuckt. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das Strava übertreibt. Ich habe auch gar nicht so viele Erinnerungen an die erste Nacht und den ersten Tag. Ich weiß, dass diese Küstenstraße später unglaublich schön war und dass ich da voll in Flow gekommen bin. Das war wie so eine Go-Kart-Strecke, wo man im Aufleger rechts und links fahren konnte. Das Klima, also es war nicht zu warm. Es hat manchmal leicht genieselt, was ich sehr gefeiert habe. Es war eigentlich perfektes Wetter für den ersten Tag. Und nach dem Startparcours bin ich auch nach und nach in Tritt gekommen und ich habe am Anfang gar nicht auf den Tracker geschaut und habe dann irgendwann im Folge des ersten Tages gemerkt, hey, ich bin eigentlich fast ganz vorne und obwohl es die Rückenschmerzen sind weniger geworden, ich bin selbstbewusster geworden, ich habe Radfahren einfach unglaublich genossen. Ich habe noch nicht mal Musik auf den Ohren gehabt und habe den ersten Tag einfach gut vollbracht und war dann beim ersten Checkpoint, der ziemlich miese 20% Rampen hoch hatte für, glaub, 1,5 Kilometer oder
der
so.
Der war richtig brutal und dann sind sie dort gesessen in dem voll feinen Airbnb. Ja. Der Checkpoint auf ihrer Terrasse sind gesessen und haben Kaffee geschlürft. Das war richtig gemein, ja.
Und ich hatte gedacht, dass ich dorthin komme. Also ich tue mir sehr schwer mit bei solchen langen Distanzen mit der genauen Zeitplanung, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell dort bin. Komoot gibt ja immer eine gute grobe Vorstellung, wenn man da die verschiedenen Profile auswählt, von der Geschwindigkeit, ob man moderat, schnell oder Profi-Geschwindigkeit fährt. Und da habe ich mir ungefähr ausgerechnet, dass ich dort 4 Stunden später sein werde. Deswegen war ich da schon hellauf begeistert, dass das jetzt ohne übertriebenen Kraftaufwand eigentlich so gut lief bis dorthin. Dann war die Frage, ob man die Abkürzung nimmt zum ersten Parcours. Oder
die hat jeder genommen. Hast du irgendwen gegeben, der außen fährt?
Und mir sind 3 entgegengekommen, aber ich war ein bisschen weiter hinten wie ihr. Aber da hat sich für mich die Frage gar nicht gestellt. Das war super. Eigentlich so eindeutig klar.
Sogar ich habe da die Abkürzung.
Ja, da habe ich mich fast gewundert. Ja. Wenn sogar der Christoph Strasser die Gravel-Abkürzung
nimmt. Nein, das war so eindeutig und da hat es einige Infos gegeben auf Komoot, dass das doch fahrbar ausschaut und vielleicht ein paar ganz kurze Passagen ein bisschen böse sind.
Also ich fand es dann aber zacher, als auf Komoot als die Fotos ausgeschaut haben. Aber ich
10-15% bergab, gell? Und das auf Gravel, da habe ich schon ein paar Mal das Rad, bin ich abgestiegen zur Sicherheit. Aber es war trotzdem nur so kurz, dass du halt, auch wenn du jetzt 5 Minuten zu Fuß gehst, bist du immer noch wahrscheinlich eine Stunde schneller, wie wenn du außen fährst.
Und die Straße war wirklich lustig, dann bis in den Parcours rein. Die ist wirklich alle 100 Meter ein Stück besser geworden. Erst ganz grober Gravel, wo man wirklich 1-2 Mal schieben haben müssen. Das haben bestimmt nicht alle geschoben, aber dann ist es besser Gravel geworden. Dann kamen irgendwelche Flecken an Teer und dann irgendwann wurde es zur Straße. Also es ist wirklich kontinuierlich.
Die Kuhgatter?
Ja, die Kuhgatter.
Bist du wahnsinnig?
Die waren brutal. Die waren, das erste habe ich übersehen, da bin ich drüber gefahren noch. Die anderen zwei habe ich dann drüber geschoben, aber das erste habe ich so spät gesehen, dann hat sie irgendwie Farbe ausgeschaut und dann haben sie die einfach angefangen zu drehen.
Das war, ich glaube, das waren ein Kuhgatter ist ja, glaube ich, so dimensioniert, dass eine Kuh oder ein Rind, wenn es da drüber geht, quasi deswegen nicht drüber geht, weil es ja sie in die Spalten runterfallen würde. Ne? Es würde sie verletzen und deswegen haben sie Respekt davor. Da waren die Spalten so dick oder so breit, ich glaube, das waren Elefantengatter.
Also du, vor allen Dingen waren die längs, oder? Die waren mit der Fahrrichtung.
Na, sie waren schon quer, aber die waren ja, es waren so richtig fette Eisenrollen,
ja.
Die waren ja beweglich und die Abstände dazwischen, die waren, also da fallst du mit deinem Fuß locker durch, also wenn du drüber gehst oder drüber fährst, ich hatte Angst gehabt, dass man den Lenker querschlägt und dass ich mit dem Lenker vorn runterfahre und dann vorwärts halt noch mache.
Also vorbei gewesen, ja.
Ich bin da drüber gegangen bei allen. Bist du gefahren?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ich bin über zwei gefahren, beim dritten habe ich wahrscheinlich, ich glaube beim ersten, oder ich war so schnell, dass ich nicht mehr absteigen konnte. Die Erinnerung ist ein bisschen...
Ja, Vollbremsung gemacht und mir gedacht, jetzt, das ist lebensgefährlich, aber es ist offensichtlich bei niemandem was passiert.
Ja,
aber wir haben schon ein paar drüber gefahren.
Es war halt schon brutal, ja.
Ja, und dann, genau, da war ich hellauf begeistert, dass ich den Parcours sogar noch im Hellen machen konnte, weil ich eben schneller war, als ich eigentlich gedacht habe. Dann bin ich in der Unterkunft angekommen, die ich im Vorhinein gescoutet hatte und dann halt irgendwann am Nachmittag gebucht hatte. Die war dann schon wieder unten an der Küste. Da ging es dann nur noch ein paar Kilometer bergab. Hatte mega Glück, weil gegenüber von dem Hotel, was so eine 24-Stunden-Rezeption hatte, war noch so eine typische spanische Bar und ich bin rein, habe mir gleich irgendwie alle Tapas bestellt, die es dort gab und habe so schnell in mich reingespachtelt, dass ich erstmal einen Kreislaufkollaps bekommen habe. Nicht vom Radeln, bis den ganzen Tag wie wild gemacht habe, sondern vom Essen. Dann ist echt mein Kreislauf weggekippt. Ich lag in diesem Lokal kurz auf dem Boden, habe meine Beine hochlegen müssen auf dem Sessel und die Gäste haben sich wieder gedacht, hey, was ist das für ein verrückter Typ? Aber es ist zum Glück schnell vergangen und eine Minute später bin ich dann ins Hotel und hab mich schlafen legen können.
Cool. Dann zu Parcours 2, Tourmalet. Hast du den schon gekannt? Bist du da schon mal unterwegs gewesen in der Gegend?
Ich war noch nie in den Pyrenäen und das war wirklich das war der Parcours, auf den ich mich mit Abstand am meisten gefreut habe. Wobei ich von den Picos de Europa, also von Parcours 1 und der ganzen Gegend ringsherum unglaublich begeistert schon war. Dann habe ich mich sehr auf den zweiten Parcours gefreut. Das Transferstück fand ich sehr zart. Die Küste entlang durch Bilbao, durch San Sebastian war wieder sehr viel Großstadt, sehr viel Verkehr, wo man immer wieder Startstopp, wo man einfach nicht in Tritt kommt, wo, ja, das ist irgendwie...
Unglaubliche Rampen in Bilbao.
Ja,
sehr befriedigend. Also, erinnert an die Appalachen. Also wirklich...
Das ist brutal, wie es da plötzlich
wenn wir vom
die Wände vor sich aufstellen.
Ja. Race Across America reden, diese Jure Robic-Etappe nach Hancock, wo der King of the Mountains mit untergekürt wird. Genauso war es dort, nur jetzt irgendwie dort 150 Kilometer lang, was beim Ram ein kleines Segment ist. Also wirklich,
ja.
Wer mal wissen möchte, wie die Appalachen in den USA sind, fährt von Bilbao nach San Sebastian, genau so ist es.
Und ich glaube, die Städte sind ja wunderschön, aber es ist so schade, man fährt da durch und kann sich nichts anschauen. Mein Bruder hat immer von San Sebastian geschwärmt und ich dachte, ich würde ja gerne was anschauen. Man fährt sogar direkt am Strand vorbei, also man kann es erahnen. Aber und dann ging es weiter nach Frankreich zu den Surferstränden da ganz im Südwesten. Alle sind super relaxed und gechillt und stehen im Stau und ich denke,
bis auf die Autofahrer.
Ja. Und ich denke, ich muss hier durch. Und wieder im Feierabendverkehr. Das war irgendwie sehr unbefriedigend. Und dann ging es irgendwann mit der Abendsonne so ein bisschen ins Landesinnere. Und dann hat man am Horizont schon die Pyrenäen erahnen können und dann wurde es auch Nacht. Dann habe ich vor mir immer mal wieder Autos stehen sehen, die angehalten haben, weil der Victor schon wieder näher gekommen ist von hinten. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt kommen die französischen Fans. Die werden jetzt ihn, der ein paar Minuten hinter mir dann durchfährt, ordentlich anfeuern. Und dann bin ich den Anfang des Parcours noch gefahren und habe mich im Parcours aber schlafen gelegt. Also ich habe mir da so ein Airbnb gecheckt oder ein Booking, irgendein Apartment. Da
gab's im Skigebiet, oder?
Ja, am Fuße des Aubisque, ja. Aber das ist im Prinzip auch ein Skiort schon gewesen. Und die vermieten das anscheinend, die sind nicht vor Ort anscheinend, die Vermieter dort, denn alles, was ich gefunden habe, ist ohne Bettwäsche und ohne Handtücher gewesen. Das Handtücher habe ich dann irgendwie mit dem Vermieter noch rausverhandeln können und dann habe ich mich so in ein paar Handtücher gekauft. Kuschelt. War eine sehr schöne Nacht. Die Waschmaschine hatte kein Spülmittel kein Waschmittel, da habe ich dann irgendwie Spülmittel von der Spüle genommen. Hauptsache die Sachen sind ein bisschen sauber geworden.
Du nimmst die Waschmaschine in Anspruch bei einer Pause, die nur 2-3 Stunden dauert?
Auf jeden Fall.
Und
ja, Kurzwaschprogramm?
Wenn du schläfst, ist die Maschine dann fertig oder wartest du, bis sie fertig ist, bevor du schlafen gehst?
Nein, also ich lasse die laufen, während sie, also ich habe das ganze Rennen, ich hätte es gern häufiger genutzt, aber das war das einzige Mal, wo ich eine Waschmaschine nutzen konnte. Du
hast komplett nasse,
genau, aber
Bekleidung, wenn du weiterfährst.
Aber ich finde, erstens trocknen sie am Körper ja sehr schnell, dann habe ich sehr dünne, ich habe, glaube ich, ein bisschen Luxus-Equipment dabei. Ich hatte 2 Hosen und 2 Paar Socken, liebe Grüße Roman, und 2 Jerseys. Die habe ich dann alle 2 Tage sozusagen gewaschen und die sind aber so dünn, dass ich die ersten 5 Minuten gefroren habe, aber dann ist es eher im Körper getrocknet. Mein Rezept gegen Einheizen ist Futtern, Futtern, Futtern. Und deswegen, wenn die im Schleudergang diese Sportwäsche sich befindet, dann ist das eh dann ist es trockener, als wenn ich es mit der Hand wasche und irgendwie versuche auszuwinden.
Tourmalet, wir sind, ich kann mich erinnern, die ersten 6, glaube ich, waren nach dem Tourmalet innerhalb von einer Stunde. Da ist das Ganze schon relativ knapp zusammengerückt. Da warst du auf 1 oder 2?
2.
Ja, da hat der Nikolas einmal vorübergehend überholt.
Na, der Nikolas war eigentlich immer vor mir. Oder fast immer vor mir. Genau.
Du hast von dem vorher noch nichts gehört, oder?
Ich habe ihn dann im Rennen auch das erste Mal, glaube ich, ungefähr bei Montpellier gesehen. Genau. Tourmalet und Aubisque. Also Aubisque bin ich dann in der Morgensonne hochgefahren. Das war
unglaublich schön.
Das war
ein richtiges Traum. Highlight. Also das ist ein unglaublich schöner Pass. Der macht richtig was her. Tourmalet lebt, glaube ich, mehr von seinem Namen. Der ist jetzt nicht so beeindruckend, aber der Aubisque war wunderbar.
Und der kleine Schupfer dazwischen, ich habe den Namen leider vergessen, der fand ich auch unendlich.
Der Gegenanstieg nach dem Aubisque, oder?
Ja, genau.
Wo so viel Schafe und Ziegen und Kühe und so weiter auf der Straße gestanden sind, so unglaublich schön.
Ja, und da bin ich, da habe ich wirklich mit die schönsten Momente des Rennens gehabt. Also an diesen 3 Anstiegen, also wie gesagt, die Bergmomente sind immer, finde ich, ein absolutes Highlight. Da habe ich richtig, man spricht ja gerne vom Runner's High. Ich glaube, in manchen Ultra-Ausdauerrennen bin ich so high, wie man auf manchen Trips nicht sein kann. ich kann das, glaube ich, nicht beurteilen, aber also so high wie beim Three Peaks letztes Jahr bei diversen Bergen oder wie am Tourmalet dieses Jahr war ich in meinem Leben noch nicht. Und ich könnte da die ganze Welt umarmen und kurz vorher bin ich noch in eine französische Boulangerie eingekehrt. Das ist dann natürlich die beste Kombi, wenn man gut ernährt ist. Sugar High hat, Bergmoment, bestes Wetter, danach eine coole Abfahrt. Paar Quiche sich reingepfiffen hat vorher, dann noch irgendwie eine Tarte Schokolade. Ah, herrlich. So muss radeln.
Und dann kommt aber das Kontrastprogramm, oder? Diese langgezogene Region von den Pyrenäen bis Richtung Alpen.
Genau.
Fläche, Wind, Verkehr, Städte, Hitze, drückende, schwüle Luft irgendwie.
Das war, ja, das fand ich auch zart. Auf der anderen Seite finde ich, da ging es noch, weil man jetzt eben so viel Energie vorher getankt hatte durch die Berge und irgendwie war ich darauf gefasst und ich habe es fast heißer erwartet rund um Carcassonne. Wir haben eigentlich mega Glück gehabt. Jetzt, ich glaube vor 2-3 Tagen, vielleicht, ich hoffe, sie wüten nicht mehr, aber in Südfrankreich sind ja extreme Waldbrände gerade am Wüten und ich glaube, bei uns war es noch verhältnismäßig kühl. Und wir hatten ziemlich viel Rückenwind. Das habe ich dann halt, ja, im Endeffekt habe ich damit gerechnet und habe sogar fast genießen können, weil ich dann wieder in einer Aero-Position lag. Ich wusste, ich bin schnell, wenn ich am Radl liege. Dann hatte ich den Nikola vor Augen sozusagen am Tracker und habe mir gedacht, so, jetzt will ich doch auch mal Erster sein. Und dann habe ich versucht, ihn aufzuholen und irgendwann kurz vor Montpellier, also mit Einbruch der Nacht, habe ich ihn, glaube ich, eingeholt. Dann gab es so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel oder eher Hase und Igel, wo er mir immer wieder auf die Schulter geklopft hat, weil er sich verfahren hat, aber eigentlich schneller unterwegs war als ich. Da habe ich mir gedacht, fängt er jetzt schon mit Psychospielchen an. Aber anscheinend hat er sich einfach nur verfahren. Und dann habe ich ihn immer wieder...
Er wohnt aber in der Gegend.
Genau, ja. Da habe ich mich auch sehr gewundert. Aber anscheinend hat er die Route nicht perfekt ausgeplant. Ich weiß es nicht. Und so, ja, ging es dann eigentlich ziemlich langweilig dahin bis südöstlich von Montpellier. Ich habe mir tagsüber immer wieder so Eissticks gekauft und mir hinten ins Trikot gelegt. Das war für mich so ein bisschen Game Changer, dass ich einfach ganz viel Eis ins Trikot getan habe.
Aber kein Calippo, oder wo so ein Eis?
Calippo habe ich auch gekauft, wo es das gab. Und Calippo hinten rein. Oder es gibt diese Kinder-Eissticks, die man nur ganz schwer aufreißen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die gibt's in Frankreich sehr viel. Ich habe es später in Bulgarien auch wieder gefunden.
Aber wenn es geschmolzen ist, dann hast du es ausgetrunken, oder?
Genau, ja. Dann war es richtig picksüßes Zuckerwasser einfach. Yeah. Genau. Und durch den Fahrtwind, finde ich, ging es noch halbwegs mit der Hitze. Ja, und dann bis Montpellier, da unten südöstlich von Montpellier an die Küste. Da habe ich mir dann wieder ein Airbnb genommen, wo die Waschmaschine leider nicht ging. Da war ich ein bisschen frustriert. Und dann ging es ja nochmal flach dahin, bis dann endlich es in die Alpen ging.
Hat die das dann irgendwie beschäftigt? Weil ich glaube, das war die Nacht, wo der Nikolas einfach durchgefahren ist. Der ist mitten im Rennen eine Nacht komplett durchgefahren. Ich habe das auch von hinten irgendwie gesehen und ich mir dachte, ja, meine Taktik war ja so, ich möchte jetzt dann langsam den Turbo zünden oder den Strasser Express starten und halt weiter nach vorn kommen, was eh funktioniert hat. Aber ich bin halt nicht an dich und nicht an Nikolas herangekommen. Und plötzlich sehe ich dann, ich habe dann auch dort irgendwo nach Carcassonne meine Nachtpause gemacht und dann sehe ich am nächsten Tag, der Nikolas ist jetzt immer, ich weiß nicht mehr, statt 2 Stunden vor mir, irgendwie 6 Stunden vor mir, was ist da los? Und das hat mich schon ein bisschen beschäftigt, wobei ich habe bis heute nicht verstanden, was er da gemacht hat. Ich glaube, er wollte wirklich den nächsten Parcours noch am Abend erreichen bei Licht, ja, in Sestriere.
Ja, ich habe da sogar kurz mit ihm geredet, weil wir uns da zu der Situation 1-2 Mal gesehen haben und es war kurz bevor ich mein Hotel sozusagen erreicht hatte ich habe den Namen vergessen, irgendwo südöstlich von Montpellier. Da ist er dann mal wieder an mir vorbeigefahren, wo ich dachte, wie kann das sein, ich fahre doch schnell. Und dann fragte er so, are you tired? Und ich so, ja, schon. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir ein Hotel genommen und ja, ich werde jetzt schlafen gehen. Und er so, dann habe ich ihn gefragt, ja, bist du denn nicht müde? Er so, no, I'm just gonna continue until I'm tired. Und da habe ich gesagt, okay, Respekt, ja, gut, dann fährt er weiter. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann war, 5 Stunden oder so vor mir. Da habe ich gedacht, na boom, der ist die ganze Nacht durchgefahren. Dann habe ich mir auch schon gedacht, ob er die Asieta irgendwie bei Tageslicht noch erreichen wird. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, das ist unmöglich. Das ist, das ist zu weit noch bis dahin. Vor allen Dingen, weil die letzten Bergstraßen sich unglaublich ziehen, bis Briançon und Sestriere hoch. Aber ja, ich habe mir gedacht, der ist so stark bisher gefahren, der wird schon wissen, was er tut. Und da war ich schon auch ein bisschen gefrustriert. Und du bist uns schon näher gekommen, Christoph. Also du bist ja am ersten Checkpoint, ich glaube, da warst du 90 Kilometer teilweise oder 3 bis 4 Stunden hinter uns und da zu dem Zeitpunkt warst du schon deutlich, deutlich näher.
Ich habe am zweiten Segment die schnellere Zeit gehabt oder die schnellste Zeit gehabt und am dritten wieder und es hat alles irgendwie für mich recht gut gepasst, ja.
Ja.
Nur trotzdem so richtig nah bin ich nicht gekommen. Es war immer schon noch ordentlich Stückel dazwischen. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt wird es dann Zeit, dass zumindest der Nikolas, weil von dem ich überhaupt noch nichts gewusst, dass er langsamer wird und er ist im Prinzip immer schneller geworden. Das war für mich schon so ein bisschen ein Krübel-Moment.
Ja, ich hab mir auch gedacht, ich war sehr gespannt, was er machen wird und habe auch versucht, einfach mich da auf mich zu besinnen, aber ja, es beschäftigt einen schon, wenn man lange mit ihm mithält und dann auf einmal fährt er einem einfach die Nacht davon. Und mein Plan war es, in Sestriere zu übernachten und wirklich ganz, ganz früh mit dem Morgengrauen sozusagen in den Parcours, in den Gravel-Parcours zu starten. Vor dem hatte ich wirklich am meisten Respekt im ganzen Rennen. Und bin dann ein bisschen ins Bummeln gekommen, einfach auch, weil es da oben viel zu schön war. Der Nicolas hatte am Abend vorher, als ich ihn gesehen habe bei Montpellier, und mich überholt hat, hat er die ganze Zeit einen Dürüm hinten in seinem Trikot gehabt. Und ich habe so Hunger auf einen Dürüm bekommen, dass ich am nächsten Tag irgendwo bei Embrun, also kurz vom Briançon, in diesem Bergdorf, bin ich an einem Dönermann vorbeigefahren und da habe ich jetzt ist Zeit für einen Dürüm. Und da war ich beim besten Dönermann überhaupt. Der hat mir dann schnell 2 Dürüms bereitet und während er die bereitet hat, habe ich gesehen, da gibt's auch noch Crepe. Und da habe ich gesagt, könntest du mir noch einen Nutella-Crepe machen? Hat er mir einen Nutella-Crepe gemacht, wollte mir aber noch nicht geben. Da habe ich gesagt, könnte ich den schon haben? Er sagt, ja, aber die Dürüm sind nicht fertig. Ich sage, ja, ich esse ihn schon vorher. Er sagt, du isst die Nachspeise vor der Vorspeise oder vor dem Hauptgang? Ich so, ja, heute ist eine Ausnahme, bitte sag's niemandem. Und dann habe ich den besten Nutella-Crepe gegessen und danach die Dürums noch bis auf den Berg hochgezahrt und dort noch in Briançon und Sestriere eine nächtliche Speise gehabt.
Wie ist dir gegangen mit der gesperrten N94? Also es hat dann eigentlich, nachdem die Brücke dann freigegeben wurde, nur mehr eine Route geben. Das war dann quasi ein Parcours, oder? Da hat es dann eigentlich, außer man fährt über Grenoble, wie der Justinus.
Ja, das Justinus, ja. Das habe ich tatsächlich auch überlegt.
Keine Variante mehr geben, oder?
Ja, letztendlich bin ich froh, dass ich nicht über Grenoble gefahren bin, weil ich das da unten einfach noch nicht kannte, dieses Tal nach Briançon. Ich meine, die Anfahrt war super zart, bis ungefähr, ja, bis man auf der Höhe von der N94 war. Aber dann diese Umfahrung, diese kleinen Bergstraßen, da ich ja dann wusste, alle müssen die fahren, habe ich sehr genossen. Und man hat ja einen wunderschönen Ausblick auf die Alpen ringsum gehabt.
Das war unglaublich, oder?
Unglaublich,
du kommst ja. aus dem Flachland und plötzlich stehst du da kurz vor Gap irgendwie und rundherum die ärgsten Berge und die Abendsonne und Sonnenuntergang. Das war so ein Moment, das magisch. War unfassbar. Und das ist irgendwie so aus dem Nichts gekommen. Du kämpfst dich da durch die Hügeln und so.
Und wenn man sich das 2 Tage lang...
Du da in dem Alpenpanorama.
Genau, und wenn man sich das gewissermaßen 2 Tage lang erarbeitet, dann habe ich das Gefühl, man kann das Ganze noch viel mehr genießen. Dann geht die Sonne noch unter und es wird alles rot angeleuchtet. Der See unten glitzert, also dann hat man noch ein Dürüm in der Hand. Also das war schon herrlich, ja.
Und dann hat der Nikolas 8 Stunden geschlafen, ne?
Genau. Und dann bin ich sogar als Erster in den Parcours morgens und ich habe mich aus dem Bett gequält und
war du im gleichen Hotel?
Nee, er war sogar ein bisschen, laut Tracker, glaube ich, ein bisschen außerhalb des Ortes, da habe ich mich auch gewundert.
Aber ihr wart beide in Sestriere sozusagen, oder? Also quasi genau. Bei Parcoursstart.
Genau.
Habt ihr genächtigt?
Der Victor hat mich noch kurz vorher überholt, der kurz vor Briançon an so einem richtig steilen Berg, wo ich echt drauf gedrückt habe. Und dann schaue ich nach hinten, auf einmal kurbelt der Victor da an mir vorbei, sagt nur kurz Hallo und sagt, er hat keine Stimme, er war wahrscheinlich auch noch krank zu dem Zeitpunkt, kurbelte an mir vorbei, irre schnell und hat dann aber in Briançon eingecheckt, anscheinend im gleichen Hotel wie du, Christoph.
Und ich.
Und du auch, ja, schau an, place to be. Und ich bin dann noch weitergefahren. Meine Strategie ist tendenziell so ein bisschen länger in die Nacht zu fahren, wenn es vom Hotel möglich ist. Einfach, dass ich gegen Ende des Rennens immer noch, also tendenziell halt nicht so einen langen Tag habe. Also dann habe ich halt das war mein Vorteil, glaube ich, letztes Jahr beim Three Peaks, dass der letzte Stint dann nicht so unendlich lang ist, wie derjenige, der früh morgens losfährt. Und ich fahre einfach auch gerne noch ein bisschen in die Nacht rein. Was ich überhaupt nicht kann, ist vorm Sonnenaufgang losfahren. Da tue ich mir so schwer. Und wenn ich mit dem Sonnenaufgang losfahre und der Biorhythmus kickt, die Sonne aufgeht, dann tue ich mir einfach leichter, wieder fit zu werden. Und deswegen tue ich mir auch leichter, in die Nacht reinzufahren, also eher bis 2-3 Uhr und dann vielleicht um 6 wieder aufzustehen. Und das habe ich dann in Sestriere auch gemacht und bin mit den ersten Sonnenstrahlen rein im Parcours. Kurz danach erholt mich der Nikolai. Und der ist an mir vorbeigezogen. Ich bin wie auf rohen Eiern über den Parcours gefahren. Aber ist nichts passiert. Kein einziger Platten und hab's sehr genossen.
Jetzt im Nachhinein betrachtet, also ich habe auch mega Respekt vor dem Sestriere-Parcours gehabt, vor der Strada della Sieta. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, war der bei Weitem nicht so schlimm wie die Strada Bianca. Die war plötzlich viel schlimmer.
Ja, die Strada Bianca, die habe ich unglaublich abgefeiert. Also da war ich auch Erster, da war ich auf dem High.
Der hat mich da viel, viel mehr gequält als auf dem...
Zu welcher Tageszeit warst du da?
In dem Morgengrauen in die Früh hinein. Aber diese Washboards, die waren einfach so brutal. Die haben mich...
Also bergab vor allen Dingen.
Bergab, ja. Die haben mich so leiden lassen. Also, weil ich ja immer so spät gesehen habe, weil es erst im Morgengrauen war und dann immer Vollgas rein, richtig durchgeschüttelt. Im Nachhinein habe ich die Strade Bianca viel schlimmer gefunden als die Asieta.
Ich glaube, die Strade Bianca habe ich so genossen, weil ich ein riesen Radsport-Fan bin und ich es einfach so gefeiert habe, da auf diesen Straßen, wo die Profirennen und dieses Jahr auch der Giro drüber gegangen sind, fahren zu dürfen. Ich habe sogar ein kleines Video gemacht, wie ich auf den Piazza del Campo gefahren bin. Einmal Erster am Piazza del Campo einfahren. Leider falsches Rennen, aber...
Wisst ihr, ob man in Siena Radl fahren darf, so am Piazza, weil ich habe das Radl geschoben für ein paar Minuten, ich würde jetzt nicht in der Fußgängerzone verbotenerweise Radfahren, war mir aber nicht sicher, ob man Radfahren darf oder nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher,
wenn du Schritttempo fährst, wird es schon passen, aber...
Ich bin auch ganz vorsichtig gefahren und dann standen dort 2 Polizisten neben mir und ich habe sie so angeschaut, bin weitergefahren, habe sie angeschaut, sie haben mich angeschaut, ich habe so ein bisschen fragend geschaut, sie haben gutmütig zurückgeschaut und dann bin ich weitergefahren. Ja, das also, ist gut. Das war meine Bestätigung, dass es in Ordnung ist.
Jetzt müssen wir einen Zeitsprung machen, gell? Weil da, wo wir jetzt stehen, haben wir quasi vorher schon, ins Gespräch reingeslidet.
Und wenn wir jetzt da die Hunde bellen hören, dann wirst du sie der perfekte Übergang wieder auf den Balkan. Oder können wir dann
ja,
da
also
weitermachen?
Ja, du bist jetzt dann quasi zur Fähre geflogen, wie wir schon gehört haben, und jetzt am Balkan mit den Hunden im Rücken.
Genau.
Vor dem Gesicht oder seitlich der Hüfte.
Also nach der Fähre oder auf der Fähre noch selber habe ich eigentlich bemerkt, dass dem Viktor, ja, dass es ihm deutlich besser geht mit dem Fährensprint selber. Und natürlich hat das irgendwie schon in mir gearbeitet. Und dadurch, dass er diesen Trumpf hat, dass er, wenn er fährt, eigentlich deutlich schneller ist als alle im Rennen, hat er einen unglaublichen Hebel. Das heißt, er könnte immer mal die Nacht ein bisschen kürzer machen und trotzdem fahren und damit alles kontrollieren. Und diesen Trumpf, der hat mich schon ein bisschen eingeschüchtert. Und ich war einfach physisch, ich habe wirklich bezahlt für diesen, ja, ich bin praktisch ein Rennen auf die Fähre gefahren. Und ich bin so froh, dass sich das ausgezahlt hat, weil, ja, dadurch hatte ich natürlich zeitlich einfach einen Vorsprung, den ich zum Glück noch halbwegs verwalten konnte. Ich meine, ich habe unendlich viel Zeit auf euch verloren in den letzten 4 Tagen, für euch 3 Tage. Es war es natürlich wert. Ich habe aber dann auf dem Balkan einfach wirklich dafür zahlen müssen. Bin in Albanien los, da ging es mir noch halbwegs gut. Ich habe mich dann tatsächlich deutlich besser erholt, als ich das am Abend gedacht hätte. Also die 5-6 Stunden Schlaf, die ich dann doch bekommen habe, die haben natürlich einen riesen Unterschied gemacht. Ich konnte wieder Radfahren. Aber ich hatte schon am Parcours, ist mir der Viktor schon entgegengekommen im Parcours, da hat er schon 7-8 Kilometer Vorsprung gehabt. Und da war mir schon klar, okay, ich muss mich voll auf mich selber konzentrieren, dass ich überhaupt erstmal wieder ins Radfahren komme. Hab dann noch ein Mitbringsel von einem Hafen gehabt, einen Schleicher im Prinzip, also einen Platten, den ich nach dem Parcours wirklich platt geworden ist. Ich bin mir sicher, dass das noch eine Glasscherbe aus dem Hafen war, aber ich auf der Fähre unfähig war, mein Radl noch zu kontrollieren. Und habe dann den ersten Platten geflickt oder den Schlauch gewechselt, den zweiten Schlauch, glaube ich, ein bisschen falsch installiert bzw. eingezwickt. Also ich glaube, die ersten 2-3 Platten, die ich dann hatte, gleich in Albanien, waren eher meine Schuld. Den dritten war, weil ich nicht gescheit aufgepumpt hatte. Und auf der Umfahrung, die du wahrscheinlich dann auch hattest, gab es ja auch 1-2 kleine Gravel-Sections mit Hunden, wo ich dann ein bisschen unaufmerksam gefahren bin. Und da habe ich einfach einen Doppeldurchschlag bekommen, also einen Snakebite.
Und ja, diese kleinen Gravel-Stücke bei der Umfahrung, das war wegen der Autobahn.
Genau.
Den wir nicht fahren dürfen, obwohl eigentlich in Albanien die Autobahnen befahren werden dürfen mit Rädern. Wir haben es nicht fahren dürfen wegen den Bandroads. Aber das habe ich vor 2 Jahren auch schon das ganz gleiche Stück gehabt. Deswegen habe ich gewusst, wie schön es dort ist. Auch dann diese Schlucht da hinein nach Burrell, also wirklich eins der schönsten Platzerl in Albanien. So ein türkisblauer Fluss und überall wird gebadet und geraftet und da gibt's Hängebrücken über das Tal, also wirklich eine geile Gegend. Und da wird diese paar hundert Meter Gravel schon gekannt und da habe ich es teilweise halt geschoben, weil das ist wirklich unglaublich ungemütlich zum Fahren.
Ja, ich habe danach auch ein bisschen geschoben und genau, nachdem ich dann den dritten Platten geflickt habe, bin ich zum Checkpoint gekommen und habe ich mich beim Veranstalter nur entschuldigt, dass ich so spät bin, dass ich anscheinend kein Duell liefern kann. Habe mir dann auch bewusst Zeit gelassen, habe gescheit was gegessen und bin dann im Anschluss weitergestiefelt. Dann wurden die Straßen auch nochmal deutlich angenehmer. Da war ich echt froh drum, weil davor hat mein Sitzfleisch, passend zu eurem Namen, schon ordentlich gelitten. Umso schöner war es dann, dass man da wieder smoothen Belag unter sich hatte. Genau, und dann habe ich sogar noch in Albanien übernachtet. Und am nächsten Tag bin ich zwar langsam in Tritt gekommen, aber nachdem ich dann meine ersten Cafés hatte und mir endlich Kopfhörer gekauft habe, weil meine normalen Kopfhörer nicht mehr funktioniert haben, habe ich dann endlich Bluetooth-Kopfhörer gekauft und das hat dann natürlich das Radeln zukünftig sehr erleichtert und dann bin ich nach und nach wieder in Tritt gekommen. Nordmazedonien habe ich mich eigentlich super in den Verkehr eingefügt, fand die Leute super nett und hatte wieder richtig Lust am Radeln und dann habe ich mir wieder einen Platten gefahren. Und dann wurde ich irgendwann ein bisschen übermütig, bin über einen Speedbump gesprungen, wollte gerade im Verkehr jemanden überholen und gleichzeitig einen Speedbump überspringen. Dann haben sich ein paar Schrauben meiner Satteltasche gelöst oder meiner Tailfin und haben ja, die Telfin ist dann zwischen Hinterradl und Rahmen gerutscht und hat damit das Hinterradl blockiert. Ich bin ein bisschen gestürzt, lag auf der linken Seite, habe ein paar Schürfwunden davon getragen, habe mir nur gedacht, Martin, wie dumm bist du eigentlich? Jetzt bist du hier vorne im Rennen dabei und bist übermütig und riskierst damit wirklich, ja, dein Rennen zu verlieren. Und ja, habe aber Glück gehabt, habe die Telfin relativ schnell wieder reparieren können, eine Ersatzschraube gefunden und hatte eigentlich selber auch nur oberflächliche Blessuren. Und bin dann in die Nacht weitergefahren nach Serbien, habe eine schöne Unterkunft oben an so einem Bergsee gehabt, wo meine Route schon abgewichen ist von deiner Route, Christoph, wo ich sozusagen schon auf die bergige Version Richtung Bulgarien abgebogen bin. Und dann war ich mir sicher, da ich die ersten zwei Tage, ich glaube in Albanien bin ich nach der Fähre 200 Kilometer gefahren, am nächsten Tag 300 Kilometer, weil ich dann so zurückgeschaut habe auf die erste Woche, wo ich fast 500 Kilometer jeden Tag gefahren bin, habe ich gedacht, das ist unvorstellbar, wie soll ich das jetzt nochmal fahren? Also es waren wirklich zwei verschiedene Rennen für mich. Aber an dem Abend, am zweiten Abend am Balkan, war ich mir sicher, dass der nächste Tag, da muss ich performen und da will ich und da kann ich auch wieder fahren. Und so war es dann auch.
Da war es dann auch schon ein bisschen so, dass von hinten, also der Fünferblock mit dem ihr auf der Fähre war, wir fünf.
Ihr habt richtig Druck gemacht.
Wir waren schon fast in Reichweite von dir. Also wir haben uns schon wahrscheinlich alle ein bisschen gedacht, wenn der Martin jetzt da vorne wirklich, wir haben nicht genau gewusst, was los ist, aber wenn der jetzt anscheinend wirklich so komplett eingeht, dann war für alle irgendwie so der zweite Platz auf einmal nochmal in Reichweite. Und
absolut, ich habe richtig
Bammel bekommen. Du wirst schon gemerkt haben, oder? Dass es hinter dir ziemlich... dass du die Leute näher kommen.
Ja, du hast vor allen Dingen richtig, du bist richtig abgegangen und du warst schon in, warst glaube ich schon in Serbien zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir gedacht, wie geht das? Wie kann er mir innerhalb von 24 Stunden 18 Stunden abnehmen? Da habe ich gedacht, das jetzt muss ich mal wieder, jetzt muss Klick machen. Jetzt.
Ja, ich habe leider mein Runner's High, mein Rider's High nicht durchziehen können bis zum Schluss.
Ja, du hast ja glaube ich auch noch mal ein bisschen Pech gehabt, materialtechnisch.
Im ganzen Rennen nur zwei Defekte gehabt, trotz eben Schläuchen.
Aber und mit dem Mantel, oder?
Ja, genau, jetzt den Mantel aufgeschnitten und ich habe dann in Serbien müssen in ein Radlgeschäft einen neuen Reifen besorgen. Aber ich bin trotzdem, ich bin Albanien und Serbien und Nordmazedonien halt dazwischen und dann noch das Stückel Bulgarien bis Rumänien alles in einen Aufwaschen durchgefahren, ohne irgendwie Pause. Und weil ich eben gedacht habe, ich muss, wenn ich nochmal, zumindest den dritten, ich habe eigentlich nur an den dritten Platz gedacht, da muss ich ja auf die anderen ein bisschen einen Abstand rausfahren und dass ich am Schluss vielleicht ein kleines Boosterl habe, was absolut nicht funktioniert hat. Der Manu und der David, die waren so stark, die haben sich einfach nur ganz, ganz wenig Rückstand aufbrummen lassen und wie ich dann quasi in der zweiten Nacht nach der Fähre für zwei Stunden Pause gemacht habe, waren die dann beide vor mir. Und das hat mich dann spätestens mental nochmal geknickt, weil ich mir gedacht habe, ich bin jetzt, weiß nicht, über 40 Stunden durchgefahren nach der Fähre und hab alles gegeben und hab gerade mal eine Stunde Vorsprung rausgefahren. Auf die bin ich mir näher gekommen, aber auf die anderen um Platz 3 halt, habe ich nicht viel rausfahren können. Und dass ich die wirklich einhöre, habe ich auch nicht gedacht.
Aber das finde ich mit das Bewundernswerteste überhaupt. Ich meine, mit deiner Palmaris, du hättest so viele Ausreden finden können, um dieses Rennen irgendwie anders zu finishen nicht zu finishen. Gerade mit den Sachen, die passieren. Und es dann trotzdem durchzuziehen und trotzdem die Größe zu haben, dass du sagst, auch mit dem Platz bist du zufrieden und mit deiner Leistung bist du zufrieden, obwohl du natürlich einen anderen Anspruch hast und auch im Vorhinein einer von sehr wenigen bist, der das auch formulieren kann und sagen kann, hey, ich fahre hier um den Sieg mit und ich will das und das ist mein Anspruch. Da habe ich viel größeren Respekt vor, als wie vor meiner Leistung, wo man sagen kann, ja, ich schau mal, wie ich fahre, ich habe ja nichts zu verlieren eigentlich.
Über den Erwartungen zu fahren ist immer angenehmer.
Ja.
Aber ich denke, es ist schlussendlich geht's schon drum, einfach egal, was passiert, zu finishen. Ja.
Voll.
Es ist mir einfach auch irgendwie sich selbst schuldig. Ich glaube, wenn man im Nachhinein zurückblickt, würde man sich die Frage stellen, war das wirklich gut, dass ich da jetzt vielleicht aus Trotzreaktion wie ein kleines Kind gesagt habe, ich mag nicht mehr und ich will nicht mehr und ich will nach Hause. Ich glaube, spätestens ein bisschen Abstand nach dem Rennen würde man sich selber vielleicht nicht verzeihen, dass man jetzt aus einer Emotion heraus das alles wegwirft. Und
das ist ein guter
Flo,
Punkt.
Es war ja für dich ja frustrierend zwischendurch, oder? Und es läuft gut, du denkst, also, wow, vielleicht kann ich es jetzt doch in dem High durchziehen irgendwie und schneller sein, als meine ich ja oft habe. Dann kommt wieder der Hammer und die böse Realität und du gehst komplett ein und stößt alles in Frage und durchfahren ist dann doch das Wichtigste.
Genau. Und umso mehr ist man dann auch glücklich, wenn man es gefinisht hat.
Und unglaublich stolz. Vor allen Dingen die Wochen danach.
Hoffe ich.
Also für mich ging es dann nach dem Bulgarien-Stint, der wirklich super lief, und Bulgarien hat mir sehr getaugt. Also wunderschöne Straßen im Nordwesten, sehr wenig Verkehr, sehr neuer Asphalt.
Du hast schon gesagt, wie deine Planung zustande gekommen ist, hast du die Variante Nordufer Donau überhaupt ernsthaft angeschaut und dir gedacht, ja, dann entweder die Friendship Bridge riskieren oder nicht riskieren oder mit einer Fähre dann wieder zurückfahren, oder war für dich immer klar, du fährst die Südufer-Variante?
Also ich habe sie geplant gehabt, aber ich wollte sie eigentlich überhaupt nicht fahren und ich habe sie sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe da, glaube ich, 2 Wegpunkte gesetzt. Also für mich war klar, wenn es irgendwie, wenn nichts Großes dagegen spricht, fahre ich auf jeden Fall die Südroute, auch weil ich die Option habe, dann ja, da gab es so eine Feldwegabkürzung über, oder nicht Abkürzung, sondern Feldwegvariante, die man fahren musste, um eine Band Road zu meiden. Das war der einzige knifflige Punkt. Aber man hatte dort.
Die dann sehr gut auf Komoot eingezeichnet war. Alternativroute zur E65 als Highlight. Sogar als Komoot-Highlight.
Ah, echt? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen.
Auf Google Maps wurde nämlich nicht zu sehen. Das ist wirklich nur auf Komoot. Nee,
auf Google Maps hat man nichts gesehen, aber mit Satellitenbildern.
Genau.
Also es gab, glaube ich, 3 Versionen. Ich bin, glaube ich, die südlichste Version gefahren. Das war aber 1 Kilometer astreiner Feldweg. Dann gab es eben, glaube ich, noch die nördliche Version. Dann gab es eine, die so ganz parallel war zu der Straße, so ein Double Track. Aber sie haben halt alle die Straße gemieden. Und kurz davor gab es bei mir dann noch eine ziemliche Wendung und da sind meine Nachrichten am Handy wieder verrückt gelaufen. Und da muss ich mal ganz großes Dank an Anja Gleichwert aussprechen, die sich in der Zeit um meinen Social Media Kanal gekümmert hat und der durch die Decke gegangen ist und ich immer noch völlig überfordert damit bin. Denn auf einmal hat sich ergeben, dass wenn ich die Nacht durchfahren würde, da der Viktor eben nicht mehr über diese Friendship-Brücke fahren durfte bei Russ, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, er ziemlich wahrscheinlich auf der Nordseite hängen bleiben wird. Und die Fähre, die halt bis abends um 8:30, ich weiß es nicht genau, spätestens fährt, nicht erwischen wird. Und ich, obwohl ich massiv Stunden Rückstand hatte, wenn ich die Nacht nochmal bereit bin, durchzufahren, ich praktisch 1 bis 2 Stunden vor ihm im Schlussparcours sein kann. Und ich war aber gleichzeitig also ich habe den ganzen Tag gut draufdrücken können, mir hat's wieder richtig getaugt, ich war voll im Radlmodus, aber meine Sattelstütze ist nach und nach weiter abgerutscht. Und ich habe das teilweise bemerkt, teilweise nicht, habe dann immer wieder das verstellen können, aber mit dem Multitool kann man auf Torx-Schrauben ja auch nur bedingt Druck ausüben, sodass ich irgendwann die Schraube auch durchgenudelt habe, keine Ahnung, wie man es nennt.
Abgenudelt, auf Österreichisch.
Abgenudelt. Und so saß ich dann eigentlich über Kilometer lang zu tief am Radl und irgendwann hat mein Oberschenkel komplett zugemacht, sodass ich nicht nur Krämpfe bekommen habe, sondern richtig bei jeder Umdrehung eigentlich einen ziemlichen Muskelschmerz, und das wurde leider immer schlimmer. Und ich hätte diesen Kampf einfach super gerne angenommen, dieses Duell nochmal mit Viktor, was mir da irgendwie auf einmal, ja, es war ein Geschenk. Ich habe mir gedacht, der Veranstalter will, dass ich gewinne. Das kann doch nicht sein, dass sie ihn jetzt da nicht rüberfahren lassen.
Wir haben in der offiziellen TCR Riders Group einfach die Info bekommen. Es war lustig, die letzten Jahre hat es immer wieder Infos gegeben, dort Warnung und da ist was Gefährliches und da bitte drauf achten, Waldbrände hat es einmal gegeben. Und in diesem Jahr hat es das ganze Rennen keine einzige Info gegeben in der Gruppe, außer...
Es hat 3 Nachrichten gegeben.
Dem Flo, das so taugt.
Die eine Nachricht, nicht den Fotografen zuwinken. die zweite Nachricht, Friendship Bridge nicht benutzen. Und die dritte Nachricht, Schlussparcours wurde geändert.
Genau.
Und so lobe ich mir Kommunikation, weil...
Nur wenn es wirklich nötig
ist. Nur wenn es wirklich wichtig ist.
Wichtigste Info, nicht winken, wenn du fotografiert wirst.
Ja, die epischen Schwarz- und Weißbilder. Deswegen sind wir doch alle da, oder?
Das sollen keine Urlaubsfotos sein, wo man irgendwie fröhlich zuwinkt, sondern wo man halt möglichst, weiß ich nicht, mit verzerrtem Gesicht kämpfend am Radl sitzt. Aber das war halt das Ding, ich habe wirklich auch das dann am Tracker gesehen, der Viktor fährt zur Brücke hin, das Control Car von der Rennleitung ist dort und der Viktor fährt von der Brücke wieder weg. Und ein paar Minuten später ist die Info gekommen, Brücke ist nicht passierbar. Ich habe da im Vorfeld schon sehr viel recherchiert und man hat ein YouTube-Video gesehen, wie brutal die Brücke beieinander ist. Also wirklich, der ist, glaube ich, baufällig. Den Fahrbahnstreifen darfst du nicht befahren, logisch, das war eine E-Straße. Und diesen komischen Fußgängerweg, der ist halt einfach lebensgefährlich. Das sind Löcher, wo du wo du in die Donau stürzt, wenn du da hinsteigst, da hängen Eisenträger irgendwie schief drüber. Es raschelt kurz, der Flo greift zur Schokolade. Und es ist so schmal, dass du wahrscheinlich mit dem Lenker links und rechts hängen bleibst. Also das Radl dort zu schieben, da ist wenig Platz, dort zu fahren, ist gefährlich. Und immer gedacht, über die Brücke würde ich nicht fahren.
Ja.
Und der Victor hat es probiert und sie haben, die Rennleitung hat quasi vor Ort das erst gesehen und hat dann gesagt, sie müssen das auf jeden Fall verbieten, weil es einfach so gefährlich ist.
Es war halt ein komischer Zeitpunkt, gerade weil halt Victor gerade in dem Moment dort war und sie konnten es natürlich auch vorher nicht scouten. Das kann man ja auch nicht, kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen, weil das Rennen 5000 Kilometer, du kannst nicht 5000 Kilometer Strecke checken, vor allen Dingen, wenn jeder Teilnehmer irgendwo anders lang plant. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich für uns alle und für mich eine Riesenüberraschung und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Ich habe auf der einen Seite gebetet, dass sie ihn drüber lassen, weil ich nicht die Nacht durchfahren wollte. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, natürlich, wenn sie ihn jetzt nicht drüber fahren lassen, dann kann es nicht sein, dass ich einfach schlafen gehe und das Duell nicht annehme. Aber ich wollte auch keinen geschenkten Sieg und der Victor hat es absolut verdient. Er war der stärkste Fahrer und ja, aber es kam dann eh anders. Ich konnte einfach nicht weiterfahren. Ich war physisch nicht in der Lage, noch weiterzufahren. Hab mir, ich glaube, drei Stunden vor Russe oder in Russe selber habe ich mir dann noch ein Hotel genommen. Hab mich am nächsten Tag zum Schlussparcours geschleppt. Nach zwei Stunden fingen die Oberschenkelschmerzen wieder an und ich habe mich wirklich den Schlussparcours, das war ähnlich wie der Stint nach Bari. Das war kein Radfahren mehr bei mir. Also nach Bari war es noch Radfahren, aber das war nur ein ins Ziel Geschleppe. Und da bin ich so dankbar dafür, dass ich so viele aufmunternde Nachrichten bekommen habe und so viel Zuspruch und so viel Begeisterung von Freunden und Familie. Und da nochmal ein fettes Dankeschön stellvertretend an die Anja, die das aufbereitet hat und mir so viel Freude damit bereitet hat.
Und dann möchte ich nochmal einhaken, ich habe das bei der Rennleitung schon mal angefragt vor 2-3 Jahren oder so und es ist tatsächlich absolut okay, wenn du deine Online-Geschichten von jemandem machen lässt extern. Also es ist du darfst von außen keinen Support kriegen, keine Infos zu Verpflegung oder keine Hotelbuchungen, aber es ist voll okay, wenn du quasi Fotos machst mit dem Handy, Videos, die mit WhatsApp irgendwem schickst und der das dann für dich online stellt. Das ist kein Support von außen.
Genau, ich habe während des Rennens eigentlich, also ich wäre völlig überfordert gewesen. Ich habe im Wesentlichen nur mit 2-3 Personen Kontakt gehabt und bin jetzt immer noch am Aufarbeiten von dem, was da an Reaktionen reinkommt und an Anteilnahme und ja.
Ja, also Schlussparcours, ich habe, wir sind jetzt doch schon einige Tage da, ich habe jetzt noch mit niemandem gesprochen, der das genossen hat.
Ich habe einen Kollegen hier 10 Meter weiter sitzen, der ist sehr fluchend ins Ziel gekommen, aber mittlerweile kann er auch ein bisschen drüber lachen, aber der Schlussparcours war schon, also da gab es nochmal 15 Kilometer Gravel, ich glaube mittlerweile haben sie ihn geändert, jetzt ist sogar noch mehr Gravel dabei.
Bei mir waren es schon 20, ja.
Oh. Und der Gravel-Teil ging ja noch, aber dann gab es ja so richtige, oder magst du sagen?
Ja, also Es war so richtig verblockt teilweise, also es war wirklich brutal mit großen spitzen Steinen richtig festgefahren, also es ist wirklich brutal.
Und vor allen Dingen waren
die Wasserlacken.
Ziemliche Wasserlacken, die teilweise richtig heißes, teilweise richtig kaltes Wasser geführt haben mit Fröschen, die rechts und links rumspringen, wo man sich...
Ja, Wasserlacken, es war nicht so, du bist 30 Zentimeter tief im Wasser gestanden, ne? Das Vorderradl war bis zur Mitte der Speiche, fast teilweise bis zur Narbe im Wasser, du hast schon Sorgen gemacht um ein Dynamo und du kannst da natürlich nicht durchfahren, du siehst nicht, was am Boden ist. Bei mir war es stockfinster und ich bin halt durchgegangen oder aufs Radl durchgeschoben und du stehst dann halt bis Mitte der Wade in einem tiefen Wasserbecken drinnen, 10 Meter lang.
Und in dem Moment fühlt sich halt schon nochmal irgendwie erniedrigt. Da denkst du dir, fährst du 5000 Kilometer durch den ganzen Kontinent und jetzt musst du hier irgendwie durch solche Sumpflandschaften warten. Das warum?
Ich wollte es eigentlich erzählen, wenn der Flo und ich im Detail über alle unsere Erlebnisse sprechen, aber ich erzähle es jetzt, weil es gut passt. Ich habe 4-mal Transcontinental braucht, damit ich den Schlussparcours gelassen hinnehme. Und ich habe mir wirklich immer eingeredet, es sind keine schlechten Menschen. Sie sind einfach deswegen so in der Planung gewesen, weil sie uns von der Hauptstraße fernhalten wollen. Und das war wirklich, also die Hauptstraße dorthin, ich habe das auch in Blogs gelesen, Reiseberichten von einfach Radreisenden, die irgendwie die Donau entlang gefahren sind bis Konstanza. Sie sagen, die letzten 30 Kilometer nach Konstanza sind die absolute Verkehrshölle. Das ist wirklich unmöglich, dort zu fahren. Es ist super gefährlich. Und ihr meingeredet, ja, wir stapfen durch Wasser, ja, wir fahren auf depperten Schotter, aber die Veranstalter machen es aus Sicherheitsgründen.
Und das ist eine schöne Sicht.
Ja, und ich muss auch sagen, nicht weil ich da jetzt angehen möchte, die letzten Jahre waren die Schlussparcours schlimmer.
Dann bin ich froh, dass ich jetzt das erste Mal mitgefahren bin. Na, also die Veranstalter sind wirklich, also da muss ich hier zustimmen, also sind super liebe Menschen und ich habe im Nachhinein auch viel mit dem Andrew geredet und ich kann ganz, ganz viele Gedanken von ihm verstehen und irgendwo gehört es ja auch zu dem TCR und zu dem Ruf des TCR dazu und irgendwo sind wir jetzt ja auch stolz drauf, dass wir selbst da durchgestapft sind. Also
aber mir gefällt ja schon die Unknown Race Philosophie sehr gut. Sie sagen, die schwierigsten und die brutalsten Passagen zu Beginn, wo alle noch frisch sind und kräftig und sie auch aus Problemen selbst irgendwie befreien können und ganz am Ende nichts zu Schlimmes mehr. Das ist beim Transcontinental nicht so. Da geht es am Ende schon einmal zur Sache.
Sehen wir uns nächstes Jahr beim Unknown wieder, oder?
Schauen wir mal.
Ja, also danke, dass du uns da jetzt so frisch deine ganz frischen Eindrücke von deinem unglaublichen TCA-Debüt erzählt hast. Und wir haben ja jetzt vorher am Anfang so ein bisschen gesagt, als hätten wir die nicht so am Schirm gehabt, aber wir haben ja in der Vorschau-Episode haben wir ja gesagt, wer sind die Guys to watch? Da haben wir dich auch genannt. Du hast bei der Registration gesagt, ja, übrigens danke dafür, no pressure.
Ja, ich habe mir schon gedacht, oh Gott, wo kommt denn jetzt mein Name her? Na, vielen Dank.
Aber wie arg wäre das Rennen bitte gewesen? Ich meine, das Level, das Leistungsniveau ist so brutal hoch. Und ich stell dir vor, der Abdullah wäre nicht in der ersten Nacht krank ausgeschieden. Der Justinus hätte nicht so sich ein bisschen verpokert bei der Routenplanung und wer hätte sein Potenzial voll ausgeschöpft. Ja, genau. Also Wahnsinn. Es ist so, Wahnsinn, wie hoch das Level ist bei dem Rennen. Und da zweiter Platz ist einfach unfassbar stark. Der Victor war wahrscheinlich, also nicht unschlagbar, natürlich niemand ist unschlagbar, aber er war sehr, sehr schwer.
Ja, der Victor hat das völlig verdient gewonnen.
Genau, absolut. Und er schläft viel und fährt einfach 35 im Schnitt, gefühlt unfassbar bis zum letzten Tag.
Und der Junge ist erst, ich glaube, 23
ja.
Und fährt uns allen um
die Ohren. Er ist ein Kind.
Auch vom Kopf her. Ich habe gehört, als ihm gesagt wurde, dass die Brücke gesperrt ist, der hat nicht diskutiert, der hat sich nicht aufgeregt. Der ist einfach, hat sein Handy rausgeholt, hat die Berechnung angestellt, hat geschaut, wo er lang muss, hat die Alternativroute geplant und ist kommentarlos weitergefahren. Der ist mental und psychisch so stark, also physiologisch sowieso, also Wahnsinn.
Wie ist jetzt dein Fazit?
Ich bin unglaublich glücklich und verdammt stolz und ich werde noch lange brauchen, das zu verarbeiten, aber Christoph ist auch mitgefahren, Pernsteiner auch brutal stark in die Top 10 gefahren. Er hat gesagt, Martin, wenn wir das Rennen finishen, können wir getrost langweilig werden. Ich hoffe, dass wir das nicht werden, aber das war schon ein unglaubliches Abenteuer und ich bin unglaublich dankbar und privilegiert, dass ich sowas überhaupt fahren darf, fahren kann und mir ja so viele Möglichkeiten, also so viel dafür glatt gelaufen ist, dass ich überhaupt hier sein darf. Und ja, momentan überwiegt einfach die Dankbarkeit.
Ja, sehr schöne Schlussworte, oder?
Wunderschöne Schlussworte.
Für alle, die mehr dieses Jahr hören wollen und dann auch vielleicht, wie es dem Strasser und dem Kraschitz ergangen ist, die nächsten paar Folgen werden wir uns ausführlich mit unseren eigenen Rennen
genau,
beschäftigen.
Genau, in einer Woche wird es weitergehen. Wir sind jetzt dann bald auf der Heimreise, dann werden wir uns daheim noch kurz sortieren müssen und in einer Woche beginnen wir dann mit unserem Transcontinental Special. Danke Martin, dass du heute so viel Einblicke gegeben hast und so die ganz, ganz frischen, teilweise noch rohen und ungeordneten Emotionen, das sind nämlich immer die besten, wie du uns geteilt hast.
Danke für die Möglichkeit dafür.
Und sorry, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns jetzt zu dem Podcast getroffen haben. Du hast dich echt hart dafür qualifizieren müssen, aber unglaublich. Also zweiter Platz nochmal extrem großen Glückwunsch und Respekt und wir sind alle irgendwie, glaube ich, gespannt, was bei dir in Zukunft kommt.
Ja, oh, schon wieder Pressure. Ich werde jetzt langweilig.